Twitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 29, heute mit Flydi.
Hallo.
Und Felix.
Moin.
Und meiner einer, der Marc ist irgendwie weg.
Ja, was ist mit dem Marc?
Der Marc ist auf dem Medieninformatik-Stammtisch.
Ich würde sagen, der ist Markdown.
Genau, Marc ist einfach gerade down.
Markdown.
Ah. Ja, auf jeden Fall.
Gott sei Dank.
Das musst du gleich twittern, oder?
Ja.
Markdown.
Euch kann man auch echt leicht begeistern.
Ja, total. Auf jeden Fall.
Toter der Woche hat uns der Timo zugeschickt via Twitter. Echofon. Ich weiß nicht.
Echofon?
Ja, das ist so ein Twitter-Client.
Ich habe den eine Zeit lang benutzt, bevor es Tweetbot für Mac gab.
Genau.
Und jetzt ist der nicht mehr, oder?
Ja, nee, jetzt gibt es den nur noch für iOS und vorher war das ein Desktop oder ein Firefox-Plugin für Windows.
Und die haben Mac gedacht, das Internet ist mobile.
Den gab es für Firefox und für einen Desktop. Auf dem Firefox hieß der früher mal anders. Der hieß mal, Gott, nicht Echofon. Ich habe den Namen vergessen. Die haben den irgendwann mal, glaube ich, eingekauft.
Ah ja, okay. Also es war auf jeden Fall so ein Plugin, was man installieren konnte. Dann war das unten in der Leiste drin.
Genau.
Und hat dich immer genervt, in Anführungsstrichen.
Ja.
Und was ist jetzt damit? Nicht mehr.
Alles eingestellt.
Die wollen hauptsächlich noch ihre Mobile Clients pflegen, weil sie damit wahrscheinlich am meisten Geld verdienen. Würde ich mal vermuten. Und weil halt, also mit dem Firefox Plugin verdient man halt kein Geld und die Desktop Clients werden halt wahrscheinlich für das, was sie so an Geld einbringen, vermutlich zu viel Arbeit machen. Wäre jetzt meine Vermutung, aber ja.
Aber das müsste doch sich leicht portieren lassen können auf das Desktop-Zeug von Apple, oder? Oder ist das nicht so?
Das ist schon nativ. Ist schon.
Ja, okay, dann ist doch quasi fertig. Warum machen sie dann das nicht mehr?
Ja, nee, die entwickelt es einfach nicht weiter.
Ja, die sagen jetzt einfach End of Life. Wer es noch hat, der kann es noch weiter benutzen. Wahrscheinlich wird es so lange funktionieren, bis Twitter irgendwas an seiner API irgendwie ändert.
Was ja ab und zu mal vorkommen soll.
Ja. Und dann wird es halt nicht mehr gehen. Ja. Keine Ahnung. Also ich habe viel Rumgeheule deswegen gehört, jetzt schon auf Twitter so.
Ja,
ich wusste gar nicht, was los ist. Immer Echofon.
Also, weiß nicht, in meiner Filterblase war das gar nicht so. Da hat es irgendwie niemanden großartig interessiert. Die warten jetzt alle, dass da mal eine Final-Version von Tweetbot rauskommt, was eigentlich schon der bessere Twitter-Client ist, meiner Meinung nach.
Ja gut, aber...
Ja, also ich habe Echofon halt benutzt, weil der mehr Features hatte und ein paar Dinge ein bisschen besser gekonnt hat als der von Twitter selbst. Und da der Mac-Client von Twitter selbst ja in Zukunft auch nicht mehr großartig weiterentwickelt werden soll, wird es da jetzt wahrscheinlich eng. Mhm. Und gerade auch die letzten API-Änderungen von Twitter tun dem Ökosystem da, glaube ich, nicht gut. Mhm. Aber ja, also bei mir ist momentan der Schmerz nicht groß genug, dass ich da rumheulen müsste, weil ich eigentlich mit den Clients, die ich habe, ganz zufrieden bin.
Gibt's Tweetbot auch für Windows oder was machen die Windows-User?
Nee, Tweetbot ist komplett iOS und Mac OS X. Ich wüsste, nee, Tabbots ist eine komplette Apple-zentrische Firma. Windows-User, ich weiß nicht, da benutzt man, glaube ich, TweetDeck oder sowas.
Ich weiß nicht, was benutzt man da irgendwas?
Naja, das ist diese Air-Applikation.
Also es gibt ein paar so Adobe Air-Applikationen, die ganz okay sein sollen. Ansonsten, ich habe schon seit Jahren kein Windows mehr produktiv angefasst. Ich habe keine Ahnung, was man da verwendet.
Also Twitter ist jetzt auch nicht so produktiv.
Ja, schon, aber weiß nicht.
Aber ich meine, es gibt doch x-tausend irgendwie Twitter-Clients für iOS. Ich meine, oder eins der Verkaufsargumente war ja, man kann ja irgendwie synken oder so. Kann es sagen, wenn du auf iOS einen Tweet liest, dann ist er auf deinem Desktop irgendwie gleich weg und sowas.
Ja gut, da gibt's ja diese Tweet-Marker-API, die halt unter anderem auch Tweetbot und andere Clients unterstützen und dann geht es da schon. Also funktioniert bei mir jetzt nicht so gut. Ich habe da irgendwie drei Clients am Laufen, zwei Macs und mein iPhone. Und manchmal funktioniert es, dass an die richtige Stelle hinspringt, an der ich aufgehört habe, am anderen Client zu lesen, manchmal nicht so richtig.
Ja, aber Echofon hat da so nochmal seinen eigenen Service, glaube ich.
Ja, hatten da noch so einen Sync-Dienst, mit dem du dann quasi auch so Direct Messages und sowas senden konntest.
Und das bringt ja jetzt nichts mehr, wenn sie keinen Desktop-Client mehr haben. Also ich weiß nicht, ob das, naja, gut, die werden sich ja die Verkaufszahlen angeguckt haben und dann ist es halt jetzt so. Kann man rumheulen, kann man auch nicht rumheulen. Das ist jetzt jedenfalls der tote Woche. Echophon, zumindest für den Desktop-Teil, ist er tot. Ja, Untote der Woche. War das letzte Woche? Oder vorletzte Woche? Die Zombies, der Apache, Open Apache Graveyard. Die Zombies sind nämlich zurück vom.
Das war, glaube ich, vorletzte Woche.
Vom Friedhof.
Ja. Sie kommen wieder.
Alles kommt wieder. Ja.
Also, die sind jetzt auferstanden, quasi so halbtot laufen sie jetzt wieder durch die Gegend, denn OpenOffice ist jetzt offizielles Apache-Projekt.
Ja. Und zwar nicht mehr Incubator, sondern irgendwie echt.
Genau, so hyper-duper, super geiles, total tolles Projekt. OpenOffice ist jetzt finally. Genau.
Sie sind jetzt nicht mehr im Apache-Fegefeuer, sondern sind in der Apache-Hölle gelandet.
Apache.
Genau, Open Apache-Fegefeuer. Purgatory war die Übersetzung, oder? Ja, Open Apache Purgatory. Mhm. Auf jeden Fall.
Ne, Fegefeuer war es ja davor. Also da ist ja quasi der Incubator, oder?
Ja, meine ich ja. Okay. Und jetzt sind sie in der Hölle.
Das ist doch voll die Erweiterung hier.
Auf jeden Fall. Mhm. Aber finde ich schön,
aber
muss ich sagen.
Hat ja nur ein Jahr gedauert. Bisschen über ein Jahr, was sie durch den Inkubator müssten.
Und tja. Ist das gut, oder?
Keine Ahnung, ich weiß nicht. 16 Monate Inkubator.
Wie gibt es denn andere Projekte, mit denen man das vergleichen kann?
Ich habe keine Ahnung.
Die irgendwie aus dem Fegefeuer rausgekommen sind und da nicht immer noch
gammeln. Was mir jetzt gerade einfallen würde, wäre irgendwie Cassandra oder CouchDB oder so, aber da habe ich gerade keine Zahlen im Kopf, wie lange die gebraucht haben.
Mhm. Ja, so. Ja. Benutzt LibreOffice, wenn ihr LibreOffice, so eine Desktop-Applikation braucht. Also ich meine, die meisten sind eh schon umgestiegen. Selbst München steigt auch um von OpenOffice nach LibreOffice.
Ja.
Selbst meine Eltern sind schon umgestiegen.
Krass. Ja. Oh. Aber das ging automatisch, oder hast du da was
gemacht? Nee, ich habe gesagt, das Icon ist jetzt grün.
Ja, genau. Aber sonst hättest du es nicht wiedergefunden, oder?
Naja, ja. Also ich habe ja mit meinen Eltern damit auch angefangen, das hieß dann Word und Excel und also OpenOffice plus, also die Icons plus halt irgendwie anders benannt. Das hat auch gut funktioniert. Und jetzt sieht das Icon halt ein bisschen anders aus, das heißt immer noch Word und Excel.
Sei perfekt, egal. Perfekt.
Genau.
Also es ist das Allerwichtigste, dass das einen Wiederentdeckungswert quasi hat.
Total gut.
So. Ich muss mich zurückmelden, weil ich musste gerade Pickstarter.de fixen. Und jetzt ist nämlich fertig.
Es ist fertig,
kannst du rein. Ja, du kannst auf Pickstarter.de gehen.
Mach ich gleich. Noch ein Untote der Woche, WebOS. Es gibt jetzt ein Desktop-Live-System von WebOS.
Warum?
Ja, genau, warum? Leichte Antwort, weil es geht.
Ja.
Ja, da hat jemand sich hingesetzt und hat eine Live-Version.
Also das
kannst du in deiner virtuellen Maschine kannst du es irgendwie reintun. Und
also das soll dann so ein bisschen sowas sein wie Chrome OS oder...
WebOS ist das nicht von Firefox? Nee, Firefox hat ein eigenes, oder?
Ja, ja.
Wie hieß denn das Ding?
Firefox OS. Das heißt, glaube ich, jetzt mittlerweile Firefox OS. Das hieß mal Buto Gecko.
Voll gut. Aber das ist ja eine coole Sache eigentlich, Buto Gecko. Wenn es das noch so heißt.
Ja, das soll ja, Buto Gecko soll ja auf Telefon laufen, genau. So wie WebOS ja auch mal. Und jetzt kann man es halt irgendwie vom USB-Stick booten.
Ja. Oder in eine virtuelle Maschine.
Wie praktisch.
Ich weiß nicht wirklich, wozu man das haben sollte, aber es ist cool, dass es das gibt. Ja, genau. Also vielleicht hat da jemand einen Einsatzzweck für, ich irgendwie gerade nicht so.
Ich hätte jetzt auch keins, aber ich glaube, der hat es eher gemacht, um
falls geht,
damit Leute sich das mal angucken können und es vielleicht auf ihr Tablet tun. Ja. Aber ich, also ja, selbst. Gut,
aber auf dem Tablet kannst du halt auch keine Live-CD starten normalerweise.
Aber Live-USB-Sticks.
Vielleicht, nee.
Nee, glaube ich nicht.
Also zumindest nicht ohne weitere Modifikation. Da musst du schon, also wenn du irgendwie so ein Android-Tablet hast, musst du es schon routen oder so.
Ja, ich glaube auch nicht, dass es dann einfach geht.
Ja.
Das ist jetzt mal eine ganz andere Sache.
Aber wer nicht schon genug Linux-Varianten am Laufen hat und irgendwie gibt es eigentlich einen Weltrekord von wie viele Linux-Varianten habe ich gleichzeitig auf meinem Rechner irgendwie?
Da gab es mal diesen das war das andere. Da gab es mal diesen Typen, der von Windows 3.1 angefangen hat, Windows abzugraden.
Für immer.
Ja.
Auf Windows. Aber es gab 8. Auch, und der hatte mal die Startsounds gehabt dann.
Ja. Und es gab glaube ich mal einen, der hat über 200 Linux-Distros in seinem Grub gehabt und konnte die dann auswählen.
Yeah. Wow.
Ich weiß nicht warum.
Ja, aber ich meine, wenn man so ins Guinness-Buch der Rekorde will oder sowas. Also
ich glaube nicht, dass du durch Einträge in deinem Grub ins Guinness-Buch der Rekorde
kommst. Na doch, du musst es bloß vorschlagen und wollen.
Ja. Und die müssen es auch annehmen, oder?
Ja, das schon.
Das auch. Das ist ein Problem, aber das ist ja.
Aber ich meine,
ist ja okay.
Wäre auf jeden Fall, ich habe die meisten installierten Betriebssysteme auf meinem Rechner.
Und auf dann, der ganzen Welt.
Auf der ganzen Welt,
und genau. Dann Profit.
Dafür hast du dann vielleicht einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde. Also wenn, dann könnt ihr euch die Distribution WebOS jetzt auch noch dazu holen oder probiert es einfach mal aus, keine Ahnung warum. Jedenfalls Unzhose der Woche hier. Wer hatte das jemand vorgeschlagen? Nee, hatte keine vorgeschlagen, habe ich gefunden. Super, also WTF gibt's halt jetzt.
So praktisch.
Total
praktisch. Also, wenn du den Use Case hast, wenn ihr einen Use Case habt, könnt ihr den einfach an uns senden.
Wir suchen wir sind gespannt. Was man auf WebOS vielleicht noch nicht kann, ist Spiele spielen, zumindest nicht mit Steam.
Das ist blöd.
Aber vielleicht will man das ja auch gar nicht.
Vielleicht will man das ja auch gar nicht. Ja, also das ist tatsächlich eine relativ coole Sache, wenn man sich das so anschaut. Weil eigentlich ist es so, wenn du Steam benutzt, dann sollte man eigentlich davon ausgehen, ja, irgendwie, das ist so eine quasi eine Applikation, womit du Games zocken kannst auf deinem Computer. Und dadurch, dass sich Steam mit in deinen Browser einklingt, wie zum Beispiel dieses Origin-Scheiß auch, und selber dann aber auch Implementierungsprobleme hat, würde ich es mal so nennen, kannst du Kisten wieder von Remote own, die Steam installiert haben.
Und das ist so praktisch.
Das ist so praktisch. Also stell dir vor, du brauchst ein Botnet, ja? Und du weißt, Leute haben Steam installiert. Und dann schickst du denen einfach mal eine Webseite und überall werden die quasi einfach redirected und ihre Kisten werden hard geowned. Also es ist quasi der Weg, also da ist auch in dem Artikel ist ein Link zu dem Original PDF verlinkt von Reval, nennen die sich. Und dort ist beschrieben, wie man quasi von der lokalen Schwachstelle, die in Steam quasi dort ist, also wenn es normalerweise lokal verfügbar ist, wie man da auf eine remotely accessible Weakness kommt. Sehr gut. Und das ist eine echt coole Sache. Die vergleichen auch so, wie die verschiedenen Browser reagieren auf das Steam-Protokoll. Zum Beispiel der Internet Explorer sagt, Warning including URL, bla bla, Protection Mode, Zeugs. Firefox sagt einfach, fragt bloß nach OK und sagt dir aber nicht die URL, die er gerade versucht auszurufen. Der Chrome sagt Warning with Details. Opera sagt irgendwie eine Warning mit den ersten 40 Zeichen der URL. Und Safari sagt einfach, ja, macht das halt einfach, ist egal. Keine Warnings oder irgendwas. Was natürlich ein bisschen blöd ist. Und dann haben sie komische andere Sachen, so Lunascape und der Wand und Maxton, was ich erst noch nie gehört habe. Ja, doof, aber auch cool. Also, je nachdem, auf welcher Seite du stehst, solltest du, wenn du Steam hast, einfach nie wieder im Internet surfen. Auf den nächsten Patch warten.
Ja, ich wollte gerade fragen, ist es schon gefixt oder brauchen die noch?
Ich weiß es tatsächlich nicht. Also, ich würde denken, wenn die eine Responsible Disclosure quasi gemacht haben, dann ist es schon davor gefixt worden. Und jetzt zeigen sie einfach nur, wie es dann ging. Zu dem Zeitpunkt.
Mhm. Aber wir wissen es nicht.
Genau. Also wir haben auf jeden Fall ein Proof of Concept Video.
Video.
Und was sagen die? Bla bla. Die schreiben noch irgendwie, was du für Workarounds machen kannst, aber so richtig cool gefixt ist es, glaube ich, noch nicht.
Mhm.
Blöd. Naja. Aber auch.
Dann solltet ihr definitiv eine extra Spielemaschine haben und mit der nicht ins Internet gehen.
Ja. Oder halt sie ab und zu mal wieder platt machen, was man ja bei Windows eben machen sollte. Oder ist das immer noch so? Ich weiß nicht.
Naja, aber du kannst ja Steam auch auf Mac und auf Linux haben.
Ja, aber da funktionieren ja keine Spiele. Das ist so, ja, du kannst...
Geht ein paar.
Ja, ein paar. Du kannst genau die offiziell, die Spiele von Steam, von, wie heißen die, von Valve spielen. Und dann noch die paar Flash-Games, die noch da sind.
Ja, und die...
Und die Indie-Games.
Genau, die Sachen, die man
aber beim
Humble Bundle
wirklich,
bekommt.
Ja, nur so ein paar, aber ja. Nicht so richtig cool alles.
Wie ist denn gerade der Status von Steam für Linux? Das ist Beta, oder?
Sind die irgendwo? Also die sind irgendwo, also die haben ja schon mal angefangen. Was ja schon mal eine gute Sache ist.
Mhm. Na gut. Wo waren wir? Ach so. Was? Viren in Kontaktlinsenflüssigkeit, das ist irgendwie ein bisschen eklig.
Das ist auch ein bisschen off-topic, muss ich sagen. Aber es ist Science, von daher ist es in Ordnung, das zu zeigen.
Auf jeden Fall.
Jedenfalls, es geht darum, dass halt irgendwie ein Mädchen hat so Kontaktlinsen benutzt, halt über die Zeit hinweg, wo sie eigentlich zugelassen sind, also irgendwie so Monatskontaktlinsen, sondern halt irgendwie 2 oder 3 Monate tragen. Mhm. Dann haben sich halt ihre Augen entzündet und dann haben sie mal geschaut, was sich denn in dieser Kontaktlinse so gebraut hat, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder halt irgendwie danach das noch gemacht. Haben sie halt eine Amöbie gefunden.
Das ist ein bisschen eklig.
Die aber von irgendwie so einem super krassen Virenshit befallen war, der quasi so einen riesigen Supervirus gebaut hat. In der Kontaktlinsenflüssigkeit. Und das ist mal...
Die sollte doch eigentlich so desinfizierend wirken oder so.
Ja, ja, klar, oder? Aber wenn du die halt über die Haltbarkeit quasi verwendest, dann ist es... Dann ist es echt verdammt eklig.
Jetzt bin ich doch froh, dass ich eine Brille trage und keine Kontaktlinsen benutze. Ja.
Also Kontaktlinsen sind eine coole Sache, aber du batschst dir halt irgendwelchen Shit in dein Auge rein. Musst du natürlich auch
sehen. Ja, schon die Kontaktlinsen allein, die dir ins Auge reinbatschen musst. Ja,
genau. Aber ich meine...
Ich bin mal mit Kontaktlinsen eingeschlafen. Ist nicht so gut.
Nicht so cool, nee.
Ja, und seitdem ich weiß, dass die auch irgendwie wegrutschen können nach oben und unten.
Ja, passiert. Meistens kommen die dann wieder vor irgendwo.
Genau, du musst halt mit deinem Auge hin und her
dingsen. Ja, genau. Nee, da habe ich mich irgendwie dagegen entschieden. So Brille ist doch schon auch gut. Und es hält auch viel ab irgendwie.
Ja, zum Beispiel, wenn du Fahrrad fährst.
Genau.
Kann ich empfehlen, wenn ihr Fahrrad fahrt, tragt eine Brille, dann kommen nicht diese komischen riesigen Käfer-Shit alles nicht in dein Auge rein.
Ja, erstens
was eine gute Sache ist.
Und es ist auch eine gute Sache, weil du nicht so schnell grau und starr und so Gedöns kriegst. Also echt? Wenn du die ganze Zeit Luft und Shit in dein Auge kriegst und so Viecher und alles mögliche.
Aber beim grau und starr wird doch die Linse trübe. Was hat denn das mit Wind und Zeug zu tun?
Ja, ist so.
Ist so.
Echt?
Wenn der Ingo das sagt.
Wenn der Ingo das sagt, dann muss es so sein.
Also ich weiß nicht, ob es auch... ob es eine Sonnenbrille sein muss. Aber auf jeden Fall, wenn man viel Fahrrad fährt, definitiv Zeug davor tragen. Mhm. Weil das ist gut und besser. Ja. Alles, was schützt, ist gut. Mhm. Noch so eine komische Spieleplattform, die irgendwelche komischen Lücken hat. Oder selbstverschuldete Lücken zumindest.
Echt?
Naja, da kann man irgendwie kostenlose Spiele spielen.
Origin. Das war eine coole Sache. Also es war keine Lücke, sondern es war einfach nur irgendwie blöd. Von Origin, die haben nämlich an Leute, die irgendwie ein Jahr bei ihrer, die irgendwas gemacht haben, die irgendwas gekauft haben, haben die einen Code verschickt, also so eine Art Eintauschcode, womit du dir für $20 ein Spiel quasi aussuchen kannst. Also so, danke schön, dass du so lange bei uns warst oder solche Sachen. Mhm. Was dann halt passiert ist, also ist prinzipiell erstmal ganz okay. Und man kann natürlich die Leute belohnen, die für einen da sind und die dir auch Geld bringen. Was das Ding war, die waren nicht personalisiert, diese Codes, und die waren auch nicht nur einmal gültig. Das heißt, du konntest für diesen Zeitraum, wo das nicht gefixt war, wurde, unbegrenzt $20 Spiele laden aus dem Origin Store.
Aber nur in den USA oder ging das auch in Deutschland? Also hier steht irgendwie $20 Code USA.
Die US-Ausgabe. So.
Da wissen wir nicht, okay.
Jedenfalls prinzipiell ein bisschen doof. Also ein bisschen doof, dass sie erstmal einen statischen Code hatten und ein bisschen doof, dass dieser statische Code quasi mehrfach benutzt werden kann, auch auf dem gleichen Account. Tja, Origin, ihr seid einfach ein paar Noobs.
Ja, das ist Electronic Arts, ne?
Ja.
Ja,
ja, also EA.
Die sind, Origin ist auch so negativ aufgefallen, weil die irgendwie so viele Daten von deinem Computer irgendwie sammeln.
Ja, das waren auch die Leute, die davor, die auch diesen, waren das die mit dir, wo du auch remotely exploitable Zeugs, wo du quasi direkt irgendwie Applikationen starten konntest? Ich glaube, das war auch das Origin-Zeugs. Aber gar nicht mehr. Aber kann sein. Jedenfalls, ja, gut. Wenn ihr schon die Daten sammelt, dann habt ihr das einfach nicht anders verdient. Mhm. Also, EA.
Genau. Kommen wir mal zu guten Neuigkeiten.
Haben wir sowas auch?
Ja, der Raspberry Pi bekommt mehr RAM.
Mehr RAM, aber
512.
256 hatte er davor gehabt. Genau. Fand ich also wenn du ihn benutzt, merkt man relativ schnell, oh, 256 Megabyte RAM ist schon irgendwie nicht so arg viel.
Jo.
Zumal du den RAM quasi aufteilst in Videoram und in RAM, den du benutzt
hast. Also das dann auch noch shared.
Der ist auch noch shared, ja.
Ja.
Und dann wird's knapp. Also normalerweise ist die Aufteilung, glaube ich, 24 zu dem Rest, also zu 200 paar noch was. Und jetzt ist die Aufteilung, also jetzt ist die Standardaufteilung 384 zu 128 Megabyte. 128 Megabyte halt für den Grafikprozessor-Zeugs. Coole Sache auf jeden Fall, weil sie auch gesagt haben, alle, die jetzt quasi gerade Raspberry Pis bestellt haben und die Supplier sie jetzt gerade umgestellt haben, kriegen die neueste Version quasi for free mit. Der Preis wird sich nicht ändern. Ja, coole Sache. Was man da halt auch sieht, dass RAM einfach so billig ist, dass du da einfach mehr dazu batschen kannst.
Ja,
ist komisch. Ja. Dass
nur 512 Cent gleich ein Gigabyte reinhauen können.
Ja, also die Sache ist halt auch, das sieht man auch bei den ganzen Routern und Shit, die haben einfach mehr RAM drin, weil der so billig ist. Weil du nicht mehr den kleinen RAM bekommst, sondern du machst einfach mehr RAM rein, weil es genauso teuer ist.
Hat jetzt einer eigentlich seinen Raspberry Pi schon zu dieser Firma geschickt,
die wir
letztes Mal hatten?
Wir könnten ja mal im Chat fragen.
Ja, genau, Chat, sag mal, hat jemand das da hingeschickt? Funktioniert das? Das würde mich mal interessieren. Dann kann man jetzt gleich auch den neuen gleich nehmen.
Ja, also man bekommt ja direkt den neuen. Und dann als Server, ja, lohnt sich schon fast, würde ich behaupten.
Schon lustig. Ich muss doch mal einen.
Also ich finde, was ich komisch finde, ist halt, dass es den Raspberry Pi war ja mal angedacht, ja, okay, du kriegst den ohne Ethernet und mit Ethernet, aber sie haben es einfach bis heute noch nicht durchgesetzt oder quasi noch keine ohne Ethernet hergestellt.
Ja,
aber ich meine, das braucht man ja auch nicht.
Ja, der Baustein kostet eh nur ein paar Cent.
Ja, die Sache ist, eigentlich ist es ja quasi nur ein USB-Adapter, der da direkt mit draufgelötet ist auf den Chip. Mhm. Der hängt auch echt mit am USB-Bus mit dran. Und ja, also ich habe da kein Problem mit, zumal es auch nicht so viel, das Ding so viel größer macht. Aber ja, wenn ihr euch Raspberry Pis kaufen wolltet, dann habt ihr jetzt quasi den doppelten Grund, weil er so viel RAM hat.
Super.
So, super schön.
Apple lizenziert sich irgendwie die komische Uhr von der Schweizer Bahn.
Genau, also sie haben die Schweizer Bahn hat ja Apple verklagt auf Unterlassung, dass sie nicht mehr ihre Uhr benutzen sollen, weil es ja ihre ist und ihr Design und bla.
Ich habe die schon ungefragt vorher benutzt oder was?
Ja, also die haben die einfach mit eingebaut und haben da halt davor nicht nachgefragt, was ein bisschen blöde Sache ist. Und jetzt hat Apple einfach Geld auf die geworfen und dann waren sie auch ruhig. Hat funktioniert. Und jetzt benutzen sie einfach dieses
Mit Geld kann man alles kaufen.
Einiges kann man nur kaufen.
Nee, alles.
Also Probleme lassen sich in den meisten Fällen effizient mit Geld erschlagen.
Mit Geld lösen.
Erschlagen. Einfach so lange Geld drauf werfen, bis es aufhört zu zucken.
Ja. Genau. Und wenn.
Also ich meine, die Uhr sieht jetzt nicht so groß anders aus wie die von der Deutschen Bahn, oder? Ich glaube, da ist ja bloß dann die Sekundenzeige.
Genau das Wichtigste ist dieser Sekundenzeiger, der vorne halt nicht irgendwie irgendwo genau hinzeigt, sondern halt so ein komischer Ball ist.
Ja, ein Knubbel.
Ansonsten sieht die Uhr doch ähnlich aus. Also die Deutsche sieht doch fast genauso aus.
Weil ich glaube, es war einfacher, dieses Bahndesign zu kaufen, anstatt irgendwie ein Update zu machen.
Ja, ohne Scheiß. Da musst du dann wieder einen Designer hinsetzen, der dir jetzt ein Uhrenblatt, ein Zifferblatt designt und dann geben sie denen halt ein bisschen Geld.
Genau, einfach Geld werfen. Mhm. Und hat funktioniert. Sie sagen, ja, danke, dass ihr unsere Uhr gekauft habt. Unser Uhrendesign.
Ja.
Na gut, aber ich meine, solange es funktioniert, sollen sie es.
Apropos, halt, wo wir gerade bei Designs und sicheren Sachen sind, 3D-Printer, DRM-Patent.
Ja.
Ja.
Das abgefahren. Der Werbespruch war ja mal,
print your own
thing. Nee, you wouldn't download a car. Und dann haben die Leute gesagt, ja, fickt euch, ich würd's, wenn ich es könnte. Jetzt haben sie 3D-Printer und jetzt machen sie es einfach und so, oh fuck. Die machen es wirklich. Shit. Deswegen müssen wir jetzt DRM für 3D-Modelle einführen. Also für alle 3D-Kram.
Was?
Ja.
Wer will das einführen?
Da hat eine Firma, Moment, wie heißt sie denn? Ich habe den Namen vergessen. Er hat ein Patent angemeldet für DRM-Kram auf 3D-Printern.
Ja. Das ist mal ein Scheiß einfach. Jetzt, wo die Leute
endlich... Also ich verstehe es ja, dass die Designer irgendwie nicht wollen, dass jeder ihr Scheiß ausdruckt, ja, aber ich meine, wenn es eh nur zum Privatgebrauch ist, dann ist es doch egal, ja. Lass den sich doch sein komisches, was weiß ich, seinen 911er Porsche ausdrucken, wenn er will.
Genau, wenn er das halt mit seinem 3D-Drucker machen will, das
ja, ist doch okay.
Das ist vollkommen in Ordnung, aber fuck. Mhm.
Ich meine, es wird nie so aussehen wie eins, was du im Laden kaufen kannst und was aus Metall und Gedöns ist. Von daher, wo ist das beschissene Problem?
Ich glaube, die haben Angst, dass die Drucker irgendwann gut genug sind, dass du es kannst.
Genau.
Aha, und deswegen muss man jetzt schon mal die Sachen
hochfahren. Schon DRM hochfahren quasi, für die Möglichkeit quasi, dass es jemals gehen sollte. Mhm.
Apropos, wo gerade doch bei den Patenten sind, GEMA-Vermutung, da läuft gerade noch bis heute Abend, glaube ich, die E-Petition.
Habe ich schon unterzeichnet.
Und für was war das nochmal?
Die ist zur Abschaffung der GEMA-Vermutung. Also die GEMA-Vermutung besagt ja, dass jedes Lied, was in Deutschland öffentlich gespielt wird, definitiv von der GEMA vertreten wird. Mhm. Und du musst nachweisen, dass es nicht so ist.
Also okay. Du bist in der Beweispflicht, den nachzuweisen, dass
GEMA-frei ist. Da du ja dummerweise jetzt nicht in ihre Datenbank gucken kannst, ist das irgendwie scheiße. Ein
bisschen blöd. Aber die haben ja eigentlich die Daten, deshalb wäre es viel sinnvoller und viel, viel kundenfreundlicher wahrscheinlich einfach, wenn die dir sagen, hey, nee.
Der ist da bei uns drin, genau. Also gib uns mal Geld.
Mach mal weg.
Da muss ich da jetzt wohl auch noch unterschreiben, bevor das weg ist.
Ja, das kannst du jetzt noch aus ein paar Stunden zeigen.
Petition mit unterzeichnen.
Ja. So. Die hat jetzt Gott sei Dank schon die 50.000er geknackt. Das heißt also, der Petitionsausschuss des Bundestages wird sich damit auf jeden Fall beschäftigen müssen. Viel spannender ist aber, glaube ich, diese Creative Commons Verwertungsgesellschaft, die sich gründen will. C3S.cc, genau. Das wurde nämlich auch, wenn es eine Verwertungsgesellschaft, eine zweite Verwertungsgesellschaft für Musik in Deutschland geben würde, dann ist es ja auch so, weil die GEMA die einzige ist, die Musikkünstler in Deutschland vertritt, gibt es die GEMA-Vermutung überhaupt. Deswegen, wenn es eine andere geben würde, die genügend Künstler vertritt, dann könnte man auch nicht mehr sagen, hey, GEMA-Vermutung, ihr müsst ja die einzigen sein, dann gäbe es ja eine zweite, ja, dann müssten sie wenigstens auch nachweisen.
Ja.
Also diese gründet sich gerade Cultural Commons Collecting Society. Wenn das passiert, da die könnt ihr auch unterstützen, die könnt ihr flattern, euch da mal auf die Mailingliste setzen, mal gucken, was da passiert. Die brauchen auf jeden Fall noch viel Unterstützung und das ist, weil ich glaube nicht, dass der Bundestag da irgendwas an diesem Gesetz drehen wird. Ich glaube eher der Weg, eine zweite Gesellschaft zu gründen, die halt genug erfolgreich ist.
Was ist denn genug eigentlich?
Ja, das lässt sich halt schlecht sagen. Also sie müssten schon ein paar tausend oder vielleicht 10.000 Künstler vertreten. Dann könnte man sagen, ja.
Wie viele Künstler gibt es denn gerade in Deutschland?
Weiß ich nicht. Also in dieser Petition.
Ich habe irgendwas 57.000 gelesen. Und wenn du 10.000 brauchst, ist es ja schon relativ viel.
Keine Ahnung, ja. Also ich meine, wenn du nur 3 vertrittst oder 5 vertrittst, wird wahrscheinlich keiner sagen. Aber wenn du jetzt mal 1.000, 2.000, 3.000 Künstler hast, dann irgendwann müsste man die GEMA-Vermutung abschaffen.
Okay, wann bist du denn Künstler?
Keine Ahnung.
Also wie einfach ist es denn, Künstler zu sein?
Keine Ahnung.
Also, weil ansonsten könnte man
vertreiben ja auch unser Creative Commons.
Sind wir auch Künstler?
Ja, natürlich sind wir Künstler. Lebenskünstler auf jeden Fall.
Guck mal, sind wir schon 3. 4 sogar.
Mindestens.
Und dann die ganzen Gäste auch noch. Bam, sind wir schon 7. Guck mal, dann haben wir schon fast 10.
Und wir veröffentlichen sogar regelmäßig.
Ja. Mhm. Und dann haben wir es ja schon fast geschafft.
Ja.
Dann könnten wir quasi schon Anti-GEMA sein.
Wir könnten Anti-GEMA sein.
Müssen wir jetzt nur noch machen.
Ja. Also guckt euch das mal an und wenn ihr noch die Chance habt, das heute Abend hört, unterschreibt doch mal die E-Petition. Ne? Genau. Also ich finde es auf jeden Fall wichtig, auch wenn ich mir jetzt nicht den ganzen Text da durchgelesen habe, wo es geht wohl darum, dass da ein paar komische Formulierungen drin sind, aber mir reicht die Headline, die GEMA-Vermutung abschaffen wäre schon mal gut.
Ja. Sehr gut. Ja. Apropos piratisieren und irgendwie solche Sachen. Die Pirate Bay ist jetzt in die Cloud umgezogen.
Ja, das fand ich auch gut. Das ist lustig.
Ja, ich verstehe nicht, warum sie es nicht schon vorher gemacht haben, weil das ist einfach super easy. Ja. Und du hast gewonnen.
Ja, nee, die haben es jetzt echt cool gemacht. Die haben jetzt eigentlich nur noch auf eigener Hardware Load Balancer in Betrieb, die sie selber konfigurieren. Und dann ist alle Daten, die sie sonst haben, sind mehrfach redundant über der Welt verteilt auf so allen möglichen Cloud-Hostern.
Das ist einfach genau der richtige Ansatz.
Ja. Und bei Bedarf, wenn doch mal jemand vorbeikommt und eine Instanz abschalten
dann
sollte,
dann ist alles dann verschlüsselt und dann müssen sie einfach nur den Load Balancer auf eine neue Instanz umkonfigurieren und dann werden die Requests halt dahin geroutet. Das ist eigentlich echt keine blöde Idee. Das warum halt, sind die da noch nicht vorher drauf gekommen?
Das verstehe ich halt auch nicht, weil das ist super easy und es funktioniert
voll. Vielleicht haben sie es ein bisschen gebraucht, um das Image zu bauen.
Ich meine, das ist viel besser als die andere Cloud Computing Idee, die die hatten mit dem Heißluftballon. Die wollten nochmal so, wir bauen so Heißluftballons, die genau, dann irgendwie um die Erde kreisen.
Genau, und die dann irgendwie Relays zu den echten Hardware
irgendwie sowas
fucking retarded einfach.
Dann doch lieber richtiges Cloud Computing.
Die hätten doch hier den, der da letztens von ganz oben gesprungen ist, dem hätten sie doch gleich mal so ein Ding in die Hand drücken können. Der hätte da ein paar oben loslassen können.
Wie hieß er denn? Der gute
Herr. Felix auch, oder?
Felix.
Irgendwas Berger, hinter
ja, yeah, der Österreicher. Der Mensch, der vom Gewicht seiner Eier durch die Schallmauer gezogen wurde.
Tja, fuck yeah.
What?
Balls of Steel und so.
Balls of Steel.
Jedenfalls, Baumgartner hieß er.
Felix Baumgartner.
Ja.
Es ist so einfach eigentlich. Du hast einfach irgendwelche Cloud-Hoster, dann werden die immer geradet und nicht du mehr.
Bam. Ja, und selbst wenn, dann können die denen ja nichts.
Ja, richtig. Das ist ja noch cooler. Und dadurch, dass halt dass es quasi alles so gelöst ist, kannst du ja auch noch nicht mal sehen, wenn du Cloud-Hoster bist, was du da für Shit eigentlich dir angezogen hast.
Ja.
Und das heißt, die sind nie wieder schuld. Und das ist echt eine coole Sache eigentlich.
Mhm. Ja, und wenn doch mal was passiert, ziehen sie es halt gleich wieder weiter.
Ja, dann haben sie das auch auf jeden Fall noch mehrfach redundant irgendwo anders. Das heißt, sie suchen sich einfach einen neuen Cloud-Hoster. Mhm. Oder nochmal den gleichen Cloud-Hoster. Das ist vollkommen egal. Und das ist die coole Sache. Nie wieder Downtime. Außer der Load Balancer fällt aus.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Also einen Single Point of Failure haben sie ja immer noch.
Ja, den hast du aber per DNS irgendwie.
Naja, und auf Domain-Ebene.
Aber du könntest ja auch einfach in...
Das ist ja Gott sei Dank schon mal auf SE umgezogen irgendwie, weil sie da glauben, irgendwie sicherer zu sein. Aber...
Ja gut, man kann ihnen halt noch die Domain wegnehmen, man kann...
Aber ich glaube, selbst wenn die auf DNS-Block eine Domain
sind sie umziehen, ja schon, die sind ja schon auf SE gegangen.
Ja.
Und deswegen, und das hat keinen interessiert.
Ja, aber es könnte ja trotzdem passieren, aber selbst wenn die das blocken, ich meine, dann ist es auf Twitter und dann weiß es
auch nicht. Da kann man dann halt auch so Geschichten machen, wie das WikiLeaks mal vor einer Weile gemacht hat, dass man da einfach irgendwie Mirror-Domains einrichtet.
Ja.
Also das ist ja alles, das sind alles Dinge, die irgendwie lösbar sind. Aber ist auf jeden Fall ein cooler Ansatz, finde ich mal. Finde ich schön, dass es mal jemand gemacht hat.
Sehr cool, auf jeden Fall.
Kommen wir zur Kategorie der Woche. Man kann alles kaputt machen.
Kategorie
der Woche? Ja, nee, das ist die Kategorie unseres Lebens. Unserer Sendung.
Kategorie der Sendung.
Die Kategorie der Sendung. Man kann alles kaputt machen.
Heute sind es Solarpanel-Kontrollsysteme.
Finde ich gut.
Embedded-Zeugs.
Ja.
Shit. Embedded Zeugs ist so gut einfach, weil es einfach immer kaputt ist bei Design einfach. Weil es embedded ist, kann man es nicht patchen und weil man es nicht anständig patchen kann, geht's kaputt.
Ja, im größten Teil sind es halt Electrical Engineers und keine Security Experts und die
entsprechend sollten die bauen sich halt die dann, Leute mal einkaufen.
Ja, nee, die bauen dann halt das Zeug so, dass es tut und dann war's das. Und dann ist es halt immer noch nicht sicher und solange da keiner reinguckt und Dinge kaputt macht.
Ja, und das Coole ist ja an diesem Embedded Zeug ist, man sieht ja nichts daran, was es wirklich ist, weil es ja quasi embedded ist und zum Beispiel nur ein Webserver hochfährt.
Und
ja.
Was ist jetzt passiert?
Hat eine US Department of Homeland Security hat eine Warnung rausgegeben, dass es kritische Sicherheitslücken in den Kontrollsystemen gibt, die dem Angreifer die Möglichkeit geben, sensitive Daten zu stehlen, das heißt, wie viel Strom du generierst und wie du ihn austauschst und mit welchen und so. Dass du die Anlagen sabotieren kannst, dass da quasi alles kaputt geht.
Okay, sind da jetzt nur bestimmte Hersteller betroffen oder?
Einige bestimmte Hersteller halt. Irgendwie alle, die so komische Kontrollsysteme bauen, sind betroffen, so wie ich das gesehen habe.
Ach echt? Das und ist aber schlecht.
Das ist halt schon.
Benutzen die alle dasselbe oder was?
Nee, machen es einfach alle kacke. Und die benutzen alle irgendwie SQL Injection. Passwords dort in Plaintext, hardcoded Passwords, other defects, bla bla, alles zu. Also das Typische, was man sich halt so vorstellt, was man alles nicht machen sollte.
Nicht gut.
Aber hey, dafür ist es Solar und produziert Strom.
Ja, aber dann halt nicht mehr. Das ist das Problem. Wenn du da, das ist so cool, du kannst einfach, du kannst sie einfach kaputt machen und die müsst ihr euch einfach durchlesen, weil es ist so einfach.
Mit Curl.
Ja, mit Kohl. Kannst du die Kisten auch einfach.
Das ist gut. Das sind die besten Exploits, die man einfach so ohne mit Bordmitteln
machen ja, kann. Ja, die zum Beispiel auch dieses SQL, MySQL, wo du dann einfach in der While-Schleife 500 Mal versucht hast, bis du auf der Kiste warst.
Genau, einfach mal mit einer While-Schleife in einer Bash oder in einer POSIX-Shell brute-forcen.
Ja, und das ist noch nicht mal ein Problem, dass es irgendwie eine halbe Sekunde so braucht, weil du machst einfach öfter. Mhm. Und dann hast du auf einmal, bam, deine Shell. Und hier ist es halt so, die haben halt super coole, tolle Features eingebaut, die du alle benutzen kannst. Du kannst zum Beispiel Sachen im Hintergrund fahren, quasi, also direkt über den Webserver kannst du irgendwie jeden Shit starten einfach. Und ja, dadurch, dass es halt irgendwie so alles komisches SCADA-Zeug ist, ist einfach alles kaputt.
Alles kaputt.
Kann und, alles kaputt machen.
Genau. Apropos SCADA, Kaspersky hat angekündigt, dass sie ein Betriebssystem für diese ganzen kaputten SCADA-Systeme machen wollen, was dann secure by default ist. Was ein interessanter Ansatz ist, weil dieses ganze SCADA-Zeug ist bei Design einfach mal unsicher, weil es einfach so unendlich alt ist, dass man irgendwie das mal gebaut hat und man will es nie wieder anfassen, weil es explodiert. Und deswegen macht man einfach irgendwas was da drunter, was einfach das Richtige macht und die Kisten quasi davor rettet, geowned zu werden. Was eine coole Sache ist.
Was ist SCADA?
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 Das ist dieses Hardware, also so ein extra, wie, ich frag mal das Internet.
Wie schreibt man das?
SCADA, einfach SCADA. Supervisory Control and Data Acquisition. Steht Überwachung und Steuern von technischen Prozessen mittels eines Computersystems. Das ist hier quasi genau dieses Zeug. Du hast,
ich verlinke das mal.
Du hast so komisches Hardware-Zeug und dann kannst du das mit SCADA steuern. Und okay, das ist zum Beispiel kaputt. Auch was du mit diesen Zentrifugen gemacht hast.
Ja.
Dieses. Das ist halt ein extra System, so extra.
Die wollen jetzt dafür ein sicheres System schreiben.
Genau,
oder?
Die wollen dafür ein sicheres. Genau, das benutzt das halt für diesen ganzen Automatisierungs-Hardware-Kram.
Ja, genau, also alles, was irgendwie mit industrieller Automatisierung und.
Genau.
Ja.
So alles, was damit zu tun hat. Wie gesagt, die müssen sich auch irgendwie austauschen, diese Systeme. Oder müssen halt auch diese Hardware steuern. Und dadurch, dass es halt alles kaputt ist, muss man, und man das nie wieder anfassen kann, muss man quasi bei Design unsichere Systeme irgendwie versuchen, halbwegs sicher zu machen.
Und wie wollen die das tun?
Die bauen das Betriebssystem darunter wahrscheinlich so, dass du hartes Sandboxing und Shit hast.
Okay, das heißt, du musst dann quasi das Zeug, was da drauf läuft, halt stark begrenzen in dem, was es irgendwie machen kann.
Maximal stark. So, also, dass es quasi noch funktioniert, aber dass es dann
nichts mehr kaputt. Aber gerade so, dass es noch funktioniert.
Genau, gerade so, dass noch. Das ist ja das Allerwichtigste. Deswegen, wenn du da nicht die Anforderung hättest, dann könntest du ja einfach die Software patchen, die da drauf ist. Aber das will halt keiner mehr. Erstens zu alt, zweitens irgendwie willst du nicht mal anfassen, weil es eklig und dreckig ist und so.
Ist wahrscheinlich auch furchtbar hässlich.
Furchtbar hässlich.
Ja.
Furchtbar hässlicher Assembler-Code wahrscheinlich.
Kobol.
Kobol.
Nee, ich glaube, da läuft kein. Oh.
Da könnte alles,
drauf laufen.
Ja.
Okay, die machen das jedenfalls super sicher.
Ja.
Dropbox Space Race.
Ja.
Wollen die auch zum. Auch alle wollen noch.
Ja, da gibt's jetzt mal wieder eine lustige Aktion, mit der man mehr Speicher bekommt.
Aber nur für 2 Jahre leider.
Ja, ist jetzt auch neu, dass es nur für 2 Jahre ist, aber irgendwie habe ich da jetzt.
Nicht drauf geachtet.
Nee, ich gucke jetzt mal. Ja, ich habe 25 GB Dropbox Space mittlerweile. Da kriegt man, kann man sich mit seiner Universitätsadresse anmelden und je mehr Leute, also du kriegst. Die Universität bekommt Punkte für jedes Referral, was ihre Mitglieder machen. oder schon gemacht haben bereits. Und je mehr Leute da mitmachen, je besser. Und irgendwie habe ich jetzt über meine Uni schon 15 GB mehr bekommen.
Sehr gut. Was? Ich verstehe es nicht ganz.
Also,
man gibt
seine Uni-Adresse.
Man
loggt sich mit seiner Uni-Adresse ein.
Ja. Konto erstellen oder anmelden.
Genau. Und du machst quasi für deine Universität, kannst du Punkte sammeln, indem du Leute empfiehlst für Dropbox, was ja schon eine Weile geht, oder schon empfohlen hast. Also für alle Leute, die du bis jetzt empfohlen hast, bekommst du einen Punkt. So.
Ein Punkt.
Und dann bekommt deine Universität quasi für jeden, der da mitmacht, dessen Punkte, die werden aufsummiert und je mehr Punkte, je mehr Speicher kriegen dann die Mitglieder oder die Studenten dieser Universität. So. Ist die Idee.
Dein Dropbox-Kennwort ist abgelaufen.
Das hatte ich auch.
Ja, hatte ich auch.
Wie, du hattest es auch?
Ja.
Alle hatten es?
Ja, ich glaube, die wurden einfach letztens mal vor einer Weile resettet.
Achso, genau, die wurden ja mal geowned.
Da gab's.
Du musst ein neues erstellen.
Da gab's so ein Third-Party-Leak.
Hm. Ja. Cool. Jedenfalls habe ich gemacht, war ein super Pain. Mach's einfach auch.
Ja. Aber ich muss nicht meine ganzen Clients irgendwie neu connecten oder
was? Nee, musst du nicht. Die sind ja über OAuth, glaube ich, verbunden.
Genau, aber das wurde ja auch schon mal geowned bei denen.
Aber ja, ist eigentlich ganz cool, weil wenn man Dropbox benutzt, hat man jetzt mehr Speicher. Man bekommt, wenn man sich da anmeldet, grundlegend mal 3 GB mehr und dann irgendwie ab irgendwas Punkte, ich weiß gar nicht mehr, was das war, 2500 Punkte oder so, bekommt man dann irgendwie 8 GB mehr und ab 3500 oder so sind es dann 15. Und wenn du das jetzt machst, Ingo, dann bekommst du schon mal 15 GB mehr für 2 Jahre.
Das ist gut.
Ja.
Aber ich kann das mit, also ich habe ja nur meine HDM-Adresse da irgendwo verlinkt. Also
ja.
Das reicht ja, ne?
Ja, du gibst deine HDM-Adresse ein und dann bekommst du.
Ja, die habe ich ja schon irgendwann mal angegeben.
Ja, musst du trotzdem nochmal.
Muss ich nochmal machen.
Dann bekommst du irgendwie Bestätigungslink und dann ist gut. Okay. Ja, könnt ihr mal machen. Ist ganz nett, wenn ihr Dropbox nutzt, weil dann habt ihr jetzt einfach mal die nächsten 2 Jahre mehr Speicher, mindestens 3 GB und wenn nicht, dann.
Also ich muss sagen, ich habe es echt lange nicht mehr benutzt irgendwie.
Dropbox,
ja.
Um Chat wird gerade behauptet, die wurden letzte Woche geowned und haben nichts dazu gesagt.
Gottverdammten
Das ist interessant. Ey. Habt ihr das mitbekommen?
Ich habe da nichts.
Ich habe nur den Passwort-Reset mitbekommen.
Dropbox owned.
Okay. Weil das wäre echt schon haarig.
Das ist ja echt fies.
Haben die wenigstens gesalzene Passwörter? Haben die gesalzene Passwörter?
Nee, hat derjenige Sources, das Wichtigste.
Sources.
Also derjenige, der es gerade eben behauptet hat. Weil wir können ja nicht auf irgendwelche Leute im Internet gehen, ohne dass die Sources auf andere Leute im Internet haben.
Ach so, nee, der sagt nur LOL dahinter.
Also
weiß auch nicht. Echt, weiß auch nicht. Genau. Space Race. Also meldet euch da an, wenn es gibt kostenlosen Speicher. Pff, warum nicht?
Ja, kann man machen, wenn man es benutzt.
OpenELEC ist in Version 2.0 erschienen. Wir haben ja schon mehrfach über OpenELEC geredet. Ist ja so ein Abkömmling von XBMC. Also
ist kein Abkömmling, ist eine spezielle Distribution, die einfach in XBMC hochfährt.
Okay, also eine Linux-Distribution, die XBMC irgendwie verwendet. Spielt lauter Mediengedöns ab.
Genau, es ist halt ein XBMC, was hochfährt. Und das ist relativ schnell. Also es bootet relativ schnell in deinen XBMC rein. Und das ist eigentlich alles, was du haben willst, wenn du ein XBMC hast. Du willst schnell dein Media Center hochfahren. Darunter ist halt nichts anderes. Das heißt, wenn du da irgendwie was anderes brauchst, ist halt nicht. Aber meistens braucht man es auch nicht.
Man kann es sogar auf einem Apple TV und sowas installieren.
Ja, du kannst es überall installieren. Überall. Alles, was ein USB-Jack hat. Einfach reinstopfen.
Bang. Ups. Aha, okay. Extremer Ultra TV.
Genau, also die haben irgendwie verschiedene Distributionen für verschiedene Architekturen. Wie gesagt, für das Ion-Zeug haben die und für das Fusion-Zeug und für irgendwie noch irgendwas.
Was ist jetzt, gibt es irgendwas Neues in der Version 2.0?
Das ist neu. Ich glaube, die waren relativ lange auf 1.9 und sind da irgendwie rumgedümpelt und jetzt ist halt alles besser.
Haben die auch ordentlichen Support für ein Dings?
Für ein Dings.
Für ein Raspberry Pi?
Nee. Doch, tatsächlich schon.
Ich habe letztens mal was gehört, dass XBMC versucht, sich auf den Raspberry Pi zu optimieren, dass die da drauf ordentlich laufen, weil das halt eine coole Plattform für sowas ist.
Mhm.
Bei also OpenELEC weiß ich jetzt nicht so genau.
Im Wiki gibt es da auf jeden Fall eine Anleitung und du ziehst dir einfach das spezielle Paket, OpenELEC RP Und dann kannst du dir das irgendwie...
Ja, ist ja die Frage, ob das mit den Ressourcen hinhaut.
Das sieht wohl ganz gut aus. Ich meine, du kannst ja auch ein XBMC einfach so auf dem Raspberry Pi laufen lassen. Von daher müsste es ja eigentlich auch so
funktionieren. Ja.
Genau. Was ich auch beim Raspberry Pi nicht gewusst habe, du hast am Anfang, also du hast dein GPU hat ein paar Features, die per Default deaktiviert sind. Und aha, du kannst diese Features aktivieren, indem du den Codec dafür kaufst. Zum Beispiel.
Ernsthaft?
Ja.
Krass. Das ist ja wie bei IBM Mainframes. Da kannst du dann CPU-Cores, da kannst ja, du dann CPU-Cores freischalten, indem du IBM anrufst
und zwar eine Rechnung
Raspberry Pi.com. Ich hätte gern 20.000 Euro mehr im Monat. Mhm,
genau.
Ja, wir schalten dir 3 CPUs weiter frei. Ja. Die laufen eh schon rum, ja.
Ja, also du hast hier Raspberry Pi.com. Ich weiß nicht, ob das die offizielle License-Seite ist. Jedenfalls kannst du MPEG-2 License Key, VC1 und ja, nochmal MPEG-2.
Ja, das hat wahrscheinlich dann, die müssen da wahrscheinlich Lizenzgebühren für bezahlen, ja, ja, und deshalb klar, lassen sie sich, okay.
Genau, deswegen okay, lassen sie es einfach weg und lassen die quasi, also wenn du das haben willst, dann kannst du es bei denen kaufen, kostet irgendwie $2.40 und 1.20 Pfund. Dann kriegst du irgendwie einen Key, der 8 Stellen lang ist oder sowas. Und
wo gibt man denn dann ein?
Am Anfang hast du hast eine, also Raspberry Pi funktioniert ja so, du hast kein Flash-ROM mehr, wo er von bootet, sondern ist alles auf dem USB, auf dem Stick.
Mhm.
Und dort hast du im /boot-Ordner hast du eine, ich weiß gar nicht, Raspberry.config.
Da liegt oder irgendwie
Config
drin.
So eine .config und da kannst du dann diesen License-Key mit reintun. Okay, und verstehe. Dann ist es quasi freigeschaltet, wenn du es hochfährst.
Nicht schlecht.
Ja, interessant auf jeden
Fall. Also wusste ich nicht, dass es tatsächlich gemacht wird. Tja. Gut, wahrscheinlich sind diese Videocodecs auch nicht so oft im Gebrauch. Ich meine, MPEG-2 benutzt heutzutage auch kaum einer mehr. Ja, und VC1 ist ja dieses, was mal auf dem, na, wie hießen diese Dinger, die es statt den Blu-Rays gab als Alternative?
HD.
Genau, HD-DVD. HD-DVD, das war ja da der Videocodec,
also,
der mal von Microsoft
entwickelt wurde. Today is supported, standard found in Blu-Ray Discs, Windows Media, Microsoft Silverlight Framework und Slingbox und now discontinued HD-DVD.
Okay. Also ich dachte, auf Blu-rays ist H.264.
Ja, auch. Also es ist ein Standard, der es unterstützt ist.
Okay, ja.
Ich mache einfach mal die
Wikipedia. Wir fassen zusammen, wir wissen es nicht so genau.
Aber Wikipedia weiß
es. Genau,
wenn ihr es nachlesen wollt, dann lest es da.
Und wenn man es braucht, dann kann man es freischalten.
Genau, ich mache das mal mit dazu.
Ist Blu-ray eigentlich irgendwie mittlerweile gecrackt richtig? Nee, ne?
Ja gut, das sind halt ein paar Keys geleakt.
Also hier kannst du übrigens Verbreitung von Videocompression angucken. 65% sind H.264 und 25% sind VC1 und 8% sind MPEG-2. Sagt die Wikipedia dazu.
Also die restlichen, also die zwei noch dominanten sind da quasi, kannst du die kaufen.
Ja.
Nee, ansonsten ist Blu-ray schon nett, weil du da wenigstens immer HD-Zeug hast. Aber ich würde gerne das HD-Zeug einfach gleich aus dem Internet auf meinen Rechner. Aber das gibt's irgendwie nicht so richtig. Deswegen.
Ja, es ist alles so ein bisschen anstrengend.
Aber darüber haben wir schon ganz oft geweint. Und deswegen ist aber Blu-ray zurzeit einfach so, wenn man HD-Zeug haben will, irgendwie, ja, kommt man nicht so richtig drum rum.
Sag mal so, wenn man legal HD-Zeug haben
will. Oh, das ist ein Pain. Deswegen einfach piratisieren.
Gut, dass die Pirate Bay jetzt in der Cloud ist.
Genau, dann ist es nämlich alles
einfach. Die sollen einfach legales Zeug zum günstigen Preis im Internet anbieten.
Dann würde ich es auch kaufen.
Ja, das ist so das Problem.
Ich glaube, da sind wir uns einig.
Ja.
Gut, aber die Diskussion fangen wir jetzt nicht an. Die haben wir auch schon. Die haben wir auch schon. Die haben wir auch fast jedes Mal beim Retina-Cast irgendwie geführt. VLC hat jetzt Opus drin.
Wow.
Sage ich jetzt noch dazu.
Und dann,
Fragezeichen, Opus. Profit. Ja, ich weiß, was Opus ist, aber ich frage mich jetzt gerade, VLC spielt auch Audiodateien ab?
Ja, klar, Audio-Streams.
Ja. Es kann ja auch einfach embedded sein, halt irgendwie in Videozeugs. Hm. Deswegen ist es okay. Also ja, es ist quasi wie die Rockbox jetzt. Ich kann das
irgendwie ist auch. Gut genug. Ja, nee.
Jetzt können wir mal langsam anfangen, einen Opus-Stream anzubieten.
Ja, jetzt muss das nur noch einer machen. Ja. Also ihr könnt ja Pull-Requests schicken und dann ist fertig. Oder?
Was?
Nee. Kannst du nicht Pull-Requests schicken.
Also, nee, wir müssen den Icecast erst updaten.
Nein.
Wer muss das denn jetzt? Und ich weiß nicht, ob Xenim damit gleich direkt oder damit umgehen kann.
Ist halt die Frage, ob das wirklich Brauchen wir das unbedingt?
Ja. Nö.
Also, weil es geht, ja, natürlich geht. Ist ja, cool. Natürlich. Aber
also wir brauchen es, ja, weil es geht.
Ich meine, wir können den Ox-Stream ja dann lassen und dann streamen wir halt nur noch MP3 und Opus. Weil es geht.
Weil es geht.
Weil es gut ist.
Finde ich, mir ist es egal, aber ich finde es cool.
Also ich denke, das wird jetzt in den nächsten Monaten eh dann kommen, dass so mal viele Infrastruktur auf Opus umstellt.
Warum? Das hat ja keinen Grund.
Na doch,
das sind bloß die ganzen Leute, die wollen, weil es geht, aber nicht, weil es irgendwie mehr bringt.
Naja, also im Gegensatz zu Ogg ist es halt weiterentwickelt, Klangqualität besser und du kannst mit niedrigen Bitraten den gleichen oder besseren Klang erzeugen.
Aber wenn du schon Ogg benutzt, dann bist du eh schon Nerd.
Ja, vielleicht.
Tja, sagen wir es mal so,
mein Dann die ganzen Nerds können es umstellen.
Ja.
Ist so.
Ja, da gehören wir doch schon zu.
Ja, ja, nee.
Also ich sage ja nichts dagegen. Geek.
Aber halt die Großen werden so sagen, MP3 funktioniert doch. Ja.
Also im Zweifelsfall wäre mir es als ist es mir sowohl als Anbieter als auch als Hörer relativ egal, ob da was da jetzt für ein Codec läuft, Hauptsache es tut.
Hauptsache
es. Und die Bandbreite tut einem dann nicht so super weh, wenn es dann halt irgendwie bei MP3 mit 48 Kilobit pro Sekunde scheiße klingt, dann machen wir halt das Doppelte.
Aber dann musst du halt wieder schauen, dass du es auch mobil anständig hören kannst und so.
Ja, Bandbreite ist jetzt, glaube ich, nicht so das super Thema.
Meistens. Also je nachdem, also ich habe da tatsächlich schon ein Problem mit, wenn ich irgendwie nur 200 Megabyte mein Netzclub-Zeugs habe.
Ja, und deswegen weniger Bandbreite gleich Opus.
Ja, gut. Nee, wie gesagt, ich finde es cool, dass wir das auf jeden Fall morgen haben.
Guck mich nicht so an, ich flieg morgen mal wieder in Urlaub.
Ist egal, du musst es in deinem Urlaub machen, damit es funktioniert.
Das kannst du voll vergessen.
Na gut, dann halt nicht.
Google? Datencenter.
Ja, das Google Data Center.
Interessant, der Google hat lange Zeit seine Rechenzentren sehr streng geheim gehalten und nur so ein bisschen mal Kleinigkeiten rausgelassen, was sie denn so an Hardware und sonst was einsetzen und wo die überhaupt stehen und so weiter. Und jetzt machen sie das plötzlich alles transparent und lassen da die Leute in ihre Rechenzentren gucken, was ich ganz interessant finde.
Weil jetzt ist es halt auch zu spät quasi.
Zu spät für was?
Ist zu spät, das auch so zu machen. Also du kannst es auch so machen, aber es wird nichts.
Ja, quasi. Schon. Ja, ist halt auch echt interessant mal zu sehen, wie man denn so ein RZ schön aufbauen kann.
Also
so
das Besondere bei Google ist halt nicht, dass sie irgendwelchen Stock-Scheiß nehmen, sondern die haben alles, die
bauen halt
alles Shit
selber. Die bauen halt ihren Scheiß alles selbst.
Das ist krass.
Und das sieht man halt auch. Die ganzen Racks sind alle nicht irgendwelchen Standards, sondern die sind halt Google super specially hergestellter Shit.
Ja, vor allem, also auf den Bildern sieht man das halt auch sehr, sehr schön. Also es sind auch echt gute, größtenteils HDR-Bilder.
Ja.
Und da sieht man halt auch echt, dass die das wirklich bis ins Detail durchziehen. Die haben dann mehrere Netzwerke und dann hat halt jedes Netzwerk seine eigene Kabelfarbe und da muss halt dann wirklich jedes Kabel dieses Netzwerks die gleiche Farbe haben, dass wenn was ausfällt, dass du sofort weißt, wo du hin musst.
Ja.
Und die haben halt auch dann sogar die Röhre, die Rohrsysteme, wo halt dann Kühlwasser und irgendwelches Löschgas oder sonst irgendwas drin befördert wird. Die sind auch alle farbkodiert. Mhm. Und das sieht dann halt auch cool aus, weil das halt auch in den Google-Farben gemacht wird.
Und das ist halt einfach super customized. Mhm. Super, super maximal customized.
Genau, da sieht man halt auch Bilder, wie sie irgendwie ihre ganzen geschrotteten Festplatten da rumliegen haben.
Mhm. Und wie sie Hardware bauen, also die so wirklich die Racks quasi bauen.
Genau, und das Prinzip bei Google ist ja, die haben sehr, sehr viele Rechner, aber sehr, sehr viele billige Rechner und die, wenn da irgendwas ausfällt, dann ist egal, was es ausfällt, dann wird die komplette Kiste rausgenommen, durch eine andere ersetzt und dann irgendwann repariert. Aber halt das Prinzip ist, du kannst die rausziehen, eine andere reinschieben und dann ist gut. Was zum Teufel ist jetzt los?
Reinstecken, rausschieben.
Und dann ist gut.
Ja. Ja, was ich super cool fand, war, dass man ja jetzt auch mit Street View durch so einen Data Center rumlaufen kann.
Jetzt, wo sie quasi schon irgendwie in der Karibik waren und irgendwie unter Wasser Fotos gemacht haben, haben sie gedacht, dann machen wir es auch da.
Ja, also ich habe mich da vorhin ein bisschen durchgeklickt und ich hab das mal vorhin getwittert. Da läuft man halt da so auf Street View durch so ein Data Center und dann steht plötzlich so ein Stormtrooper vor einem, der da irgendwie neben so einem Rack rumsteht. Habe ich mal getwittert, den Screenshot. Ist verlinkt. Ja, ist lustig. Also man kann da jetzt auch per Street View durch so ein Datacenter laufen und das gibt's dann halt auch noch so den super HTML5-Porn. wo erklärt wird, wie die ganzen Sachen funktionieren und wo man sich quasi mal so eine Strecke, die eine Mail nimmt, durch irgendwelche Leitungen und Datacenter und sonst was mal nachvollziehen kann. Und das ist halt so erklärt, dass es vielleicht auch Leute verstehen, die nicht so technisch versiert sind. Ist ganz nett gemacht, finde ich.
Sehr cool auf jeden Fall.
Ja,
es ist huge. Sehr, sehr riesig. Aber cool.
Weiter mit Google.
Weiter mit Google.
Conway's Game of Life.
Genau, als, wenn man mal nach Conway's Game of Life sieht, sucht, dann hat man an der Seite das Spiel des Lebens. Einfach so, es gab da, glaube ich, auch mal ein, ich habe das gesehen über Hacker News und da hat sich derjenige auch gemeldet, der es gemacht hat. Das war halt ein Side-Projekt, weil bei Google hast du ja 20%, also ein Tag
Cool.
Arbeitszeit.
Es wird immer mehr,
pro Woche an deinem eigenen Shit zu arbeiten. Das hat er halt gemacht und das ist eine coole Sache eigentlich. Also sieht lustig aus und ist so super HTML5-Shit und keine Ahnung. Magix.
Ist schick. Magic. Es wird immer mehr, es bevölkert meinen Browser.
Und das sind halt so Gimmicks, die passieren halt einfach bei Google.
Google ist schon an ein paar Punkten echt ganz cool und
lustig. Aber die haben auch scheiß viel Geld.
Humble Bundle.
Wir sind letztens nicht drauf eingegangen, beziehungsweise letzte Woche nicht, da was es schon gab, weil ich fand da jetzt nichts alles nicht so super awesome, aber was jetzt dazugekommen ist, das sind neues Tier quasi dazugekommen, beziehungsweise halt einfach zusätzlich, wenn du über dem Average
von 13,71
Grad einkaufst oder spendest, dann kriegst du XKCD Volume 0, Save Yourself Mammal und The Most Dangerous Game, also von Zach Weiner, weiß nicht, wie wird er ausgesprochen? Jedenfalls irgendwie dieser eine
von, Typ. Von dem?
Und noch zwei von Penny Arcade Bücher dazu. Mhm. Und das ist eine ziemlich coole Sache eigentlich.
Ja.
Und das ist halt schon krass, wie hoch der Average ist im Gegensatz zu den anderen Humble Bundles, wo es nur Spiele gibt. Interessante Sache auf jeden
Fall. Dafür sind auch wenig Leute dabei, die Windows als Plattform angegeben haben.
Wenig?
Ja. Na, normalerweise ist es immer mehr, oder?
Ja, nee. Doch. Ein bisschen. Also mehr, diesmal sind es ein paar mehr Mac, also mehr Mac-Leute und ein paar mehr Linux-Leute, aber nicht so super dominant. Also Windows-Leute sind halt immer noch meine
Kinder. Aber vielleicht lesen Windows-User einfach tatsächlich mehr, als sie Spiele spielen. Oder egal.
Nee, das ist weniger dann.
Egal. Jedenfalls, Bücher sind alle auf Englisch, ne? Und den einzigen, den ich jetzt kannte, ist Cory Doctorow.
Ich muss sagen, der XKCD Volume 0 macht irgendwie nicht so unendlich viel Sinn, weil
das habe ich mir auch überlegt.
Sind halt die XKCD Comics. Ja. Und dann darunter schreibt er noch irgendwie einen Satz dazu. Aber prinzipiell sind es erstmal alle XKCD-Comics bis weiß gar nicht wann.
Ja,
und sowas, wenn du sowas dann hast, dann willst du es in der gedruckten Variante haben, dass du bei der Party auch
rumgeben kannst. Genau, wie gesagt.
Ich hätte sowas gerne auf dem Klo rumliegen. Ich kaufe mir das auch demnächst irgendwann. Ja, aber
es
dann
ist
halt
auch echt ein Buch. Cooles Bild. Ich habe das auch verschenkt. Und für Verschenken ist es halt echt cool.
Ja.
Weil, ja.
Digital.
Problem
dann kann
ich
es halt auch so angucken.
Ja, das Problem ist halt auch, das kommt irgendwie nicht so cool auf den E-Book-Reader.
Nee.
Ist halt einfach so. Ja.
Da willst du einfach durchblättern und dir mal irgendwer eins rausgucken und dann drüber lachen und dann wieder in den Schrank stellen.
Genau.
Ja.
Ja.
Genau.
Gut, aber trotzdem, wenn ihr E-Books braucht, Humble Bundle.
Genau.
Firefox bekommt WebRTC. Wir hatten schon mal drüber geredet, ne?
So ein bisschen. Da wusste ich aber noch nicht richtig, was es tut.
Jetzt weißt du, dass es
awesome ist. Während ihr die ersten paar Minuten geredet habt, habe ich mal angefangen, die Spec anzulesen.
Ach so, das machst du.
Darum war ich so ruhig zwischendurch. Aha. WebRTC steht für Web Real-Time Communication und das ist quasi ein
Opus.
Opus.
Ich hab auch mal die Architektur hier verlinkt. Da geht es im Prinzip darum, eine Infrastruktur zu bieten, also eine JavaScript-API, die quasi an HTML5 gebundelt ist, für Voice-Chat, für Video-Chat und für tatsächlich Peer-to-Peer-File-Transfer zwischen Browsern.
Tatsächlich.
Ja, ist interessant. Das soll dann halt quasi auch mal irgendwann zum Beispiel, also das ist ein System, was erstmal von Google, glaube ich, vorgestellt wurde und dann ins W3C aufgenommen wurde und Google will deshalb, will damit irgendwann mal ihr Google Voice proprietäres Audio-Plugin-Gedöns ersetzen.
Das ist eine ziemlich coole Sache, weil das ist eigentlich ein Scheiß, dass man das noch braucht. Mhm. Ansonsten könnte man das ja wirklich für alles einfach so auf der Webseite, kannst du jetzt zum Beispiel mit dem Helpdesk reden. Zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel. Oder einfach sowas wie diese Hangouts bei Google Plus.
Ja, genau.
Die kann man dann halt auch einfach ohne Plugins machen. Oder dann sowas wie irgendwann mal vielleicht, wenn es ordentlich funktioniert, sowas wie Skype.
Ja.
Ja,
also ich würde tatsächlich lieber eine Webseite nehmen als Skype,
muss ich sagen. Ist cool. Die haben dann halt auch gleich auf bisherige Standards gesetzt. Also benutzen zum Beispiel für dieses Peer-to-Peer-Zeug benutzen sie S-Tun und dieses Turn, was irgendwie steht für Traversal Using Relays Around NAT. Also das ist halt so eine Technologie, mit der man halt irgendwie NAT durchtunneln kann. Mhm. Und S-Tun kennt man, glaube ich, auch so. Soweit ich weiß, ist als Videocodec VP8 eingebaut. Audiocodec sehe ich hier gar nicht. Da steht irgendwas ISAC und ILBC-Codec. Sagt mir überhaupt nichts.
Aber muss gut sein.
Vielleicht. Mal schauen. Ja, ist momentan noch nicht offiziell diese Spec. Da wird noch dran gearbeitet. Aber kommt jetzt so langsam in irgendwie Preview-Versionen der großen Browser. Also ich glaube, das sind, Moment, ich mache jetzt mal den Wikipedia-Artikel rein. Also in so einer Laboratory-Version von Opera ist es drin, in Chrome ist es ein Dev-Channel drin, in Firefox kommt es demnächst und bei Internet Explorer steht, Microsoft hat damit angefangen.
Yay!
Also bei den relevanten Browsern gibt es da schon zumindest Testversionen, die sowas, die einen Preview der Spec unterstützen und bei Microsoft kommt es dann wahrscheinlich irgendwo in 20 Jahren.
Aber dann hart.
Wahrscheinlich hart, ja.
Hart.
Aber finde ich cool, also wenn das mal gehen würde, dann könnte man halt auch echt coole Applikationen bauen, wo man mal ein bisschen noch mehr macht, wo man dann halt irgendwie Zugriff auf die Kamera hat und miteinander reden kann. Und so Peer-to-Peer-File-Transfer ist eh immer cool.
Aber das Wichtige ist halt, das gibt's eigentlich alles schon, das nennt sich Flash.
Ja, aber das will man ja mit HTML5 ersetzen.
Ja, das will man ersetzen, aber wenn du einen echten Flash-Programmierer fragen würdest, was ist es, dann würde er dich auslachen.
Ja, natürlich gibt's das alles schon, aber das gibt's halt nicht. Also Flash
ist tot.
Ist erstens tot und zweitens ist es scheiße.
Es ist Dreck.
Und es ist halt auch
nicht. Es ist auch nicht dafür gemacht gewesen.
Ja, es ist halt auch nicht standardisiert in dem Sinne. Es ist halt seine eigene Plattform.
Ja, genau. Ja. Aber wie gesagt, die ganzen Sachen funktionieren eigentlich schon.
Ja, aber die ganzen Sachen, über die wir uns sonst so freuen, so Websockets oder irgendwelche HTML, CSS3 Animationen und
das gibt's auch alles
schon. Ja, WebGL und sonst was. Alles, über das wir uns in den letzten, sagen wir mal, 3-4 Jahren gefreut haben, was so HTML5 gebracht hat, gab's ja schon in Flash, aber trotzdem ist es cool. Weil es ist neu und Flash sagt halt schon immer.
Flash sagt halt schon immer. Es gaunert dir all dein CPU weg, wenn du auf eine blöde Bannerseite guckst.
Auf jeden Fall. Ja. Aber ist eigentlich ganz cool und wenn man sich dafür interessiert, die Spec ist so ein bisschen gerade noch ein bisschen seltsam zu lesen, aber das ist ja meistens.
Ja.
Aber freue ich mich, wenn das kommt. Mal gucken, vielleicht kann man da mal lustige Applikationen mitbauen.
Ja.
Jo. Kindle Whispercast.
Ja.
Ja.
Ja, also, sag doch mal was.
Ich habe keine Ahnung davon.
Also der Kindle hat ja schon so seit, glaube ich, der ersten oder zweiten Version dieses WhisperNet mit an Bord.
Genau, du kaufst ein E-Book und es fällt einfach auf deinem.
Genau, du kannst halt zum Beispiel auf der Amazon-Webseite dein Zeug für ein Kindle kaufen und dann wird es ja in Kindle gepusht oder du kannst an eine gewisse E-Mail-Adresse Sachen ranschicken und dann werden die dir auf ein Kindle gepusht. Zumindest hier in Deutschland kostet es dich dann halt Traffic, wenn du das machst über das WhisperNet, also über dieses eingebaute 3G-Modul. Wenn nicht, dann kannst du das über WLAN machen, dann kostet es nichts. So.
Ich habe komischerweise nie so eine E-Mail-Adresse gekriegt.
Doch.
Das kannst du konfigurieren.
Du hast die automatisch.
Du hast die automatisch. Nee,
du hast sie nicht automatisch. Irgendwie muss man die scheinbar eintragen.
Also ja, du gibst deinem Gerät ja einen Namen.
Mhm. Ja. Und dann ist das irgendwie free at bla 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 dein Name dort Kindle dort irgendwas. Ich habe
jedenfalls nirgendwo eine gesehen.
Ja. Gibt's aber.
Du gehst einfach auf die Amazon-Seite und dort ist das irgendwo in den Konfigurationen versteckt, was deine Kindle-Adresse ist. Ich habe das auch also ganz am Anfang eigentlich schon mal gefunden, weil ich ihm halt for free irgendwelchen Shit schicken wollte.
Ja, ich habe das nie gebraucht bisher.
Also. Nö, also muss man ja auch nicht unbedingt benutzen.
Ja, ist halt ganz praktisch, weil man hat irgendwie mal ein PDF oder sonst irgendwas da und kann man es einfach an Kindle schicken. Ich habe tatsächlich auch mal darf man eigentlich kaum sagen, ich war zu faul, ein USB-Kabel anzuschließen und dann habe ich lieber das Maximum File-Transfer-Limit von meinem Webserver Mail-Server hochgesetzt, damit ich ein größeres E-Book an Kindle schicken kann per E-Mail, weil ich zu faul war, das Kabel zu suchen. Aber ja.
Weil es geht.
Ist erschossen. Ja. Erschossen. jedenfalls gibt es jetzt hier auf Basis dieses Whisper-Netz auch den Whispercast und das ist quasi ein Dienst, den Amazon anbietet, mit dem man E-Books in Gruppen verteilen kann, quasi.
Wird es dann gepusht einfach?
Ja. Okay. Also die Idee ist quasi, du hast jetzt vielleicht...
Ich kann bloß halt dieses eine Buch lesen auf ihrem Kindle.
Nee, ich glaube, die Idee ist eher umgekehrt. Du hast halt zum Beispiel so eine Schulklasse, die soll jetzt irgendein Buch bearbeiten oder lesen oder irgendwie ist es ein Lehrmaterial. Und dann kann halt der Lehrer sagen, okay, er pusht jetzt an die komplette Gruppe dieses Buch und dann ist sichergestellt, dass die das alle bekommen haben. Ist eigentlich ganz nett, finde ich. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass sowas vielleicht im Schulunterricht, wobei im Schulunterricht hat man dann oft irgendwie Bücher mit vielen Bildern und so. Ist ja selten, dass man vielleicht, okay, wenn man irgendwie im Deutschunterricht so Literaturbesprechungen oder sowas macht.
Tja.
Aber ja, also finde ich ist eine coole Idee. Ich weiß nicht, ob der Kindle wirklich das richtige Gerät dafür ist, um Schulbücher.
Es sind ja quasi mit allen E-Book-Readern die Möglichkeit. Mhm. Und so wie es aussieht, auch mit dem Kindle Fire.
Also mit okay, so Kindle mit Fire so bunten, macht vielleicht schon mehr Sinn.
Bunten Ding, da kann man auch ein bisschen so rumwischen und groß und klein und shit.
Wo ich nicht richtig sicher bin, ist, ob das dann irgendwann auch mit den Kindle Apps, die es ja auch gibt. Ah doch, nee, steht unten dran. Soll auch mit den Kindle Apps funktionieren, die du ja zum Beispiel auch auf Android oder auf iOS oder auf Mac oder so oder auf Windows-Rechnern benutzen kannst. Das heißt, du könntest das auch auf dem Rechner normal installieren.
Also was dieses Whispercast noch kann, ist irgendwie Remote Administration. Das heißt, du kannst irgendwie Sachen sperren und du kannst irgendwie Passwörter setzen und bla, diese Sachen halt. Ja, wenn quasi die Schule diese E-Book-Reader bereitstellt, warum nicht?
Ja, ansonsten können sie es halt auf ihre Privatrechner diese Kindle-App installieren.
Ich meine, das ist schon ein bisschen Future, wenn man so drüber nachdenkt. So, oh shit, die ganzen Kinder haben bloß noch diese kleinen Computer und keine Bücher mehr.
Ja, aber es wird irgendwann, also wahrscheinlich wird es irgendwann kommen, oder?
Ja, ich meine, es ist ja schon da. Es gibt ja dieses Angebot schon, das heißt, es ist schon da.
Ja. Ja, ist dann lustig. Irgendwann kann man dann sich gar keinen Spaß mehr erlauben und auf irgendwelche Seiten lustige Figuren malen oder sowas, wo sich dann die Nachfolger darüber freuen oder auch nicht.
Ach so, ja, schade eigentlich.
Ja. Aber das ist immer ganz lustig, wenn du ein Buch bekommen hast, bevor irgendjemand was reingeschrieben hat oder, keine Ahnung, Penis reingemalt hat oder so. Ja, es ist doch immer lustig, dann irgendwas von den Vorgängern zu sehen, was die da.
Und man kann ja noch die Bilder extenden dann mit anderen lustigen Sachen.
Genau.
Und dann freut sich der Nächste.
Ja, genau. Da bräuchte man ein Bild, wo man quasi. genau.
Ja, perfekt.
Penis Whisper oder sowas.
Penis Whisper nennt.
Ja.
Der Penis Whisper.
Apropos Amazon, ich habe mal diesen Amazon Cloud Player ausprobiert.
Und?
Ja, es ist ganz cool, weil wenn du den aktivierst, hast du auf all deinen Rechnern und Smartphones und so plötzlich deine ganz ewig gekauften Sachen verfügbar und kannst sie anhören und runterladen nochmal und shit. Das finde ich irgendwie gut. Also, erst habe ich gedacht, boah, Cloud, Lagedöns, wer braucht denn so einen Scheiß schon wieder? Aber das ist ganz praktisch, dass man die doch nochmal runterladen kann, die alten Sachen.
Mhm.
Ja, was ja zum Beispiel bei Apple und iTunes ja nicht geht. Ja, da kannst du ja nicht ein Musikstück nochmal runterladen, was du vor Ewigkeiten mal runtergeladen hast. Das geht jetzt bei Amazon hier.
Ich glaube, es sei denn, du benutzt, glaube ich, dieses iTunes Match, dann kannst du es auch jederzeit wieder synken.
Ja, da musst du dafür bezahlen.
Ja.
Ja. Aber der Cloud Player, der Amazon Cloud Player, ist kostenlos. Und jetzt habe ich gerade mal die Webseite hier aufgerufen. Da siehst du auch die ganzen Sachen, die ich irgendwann mal gekauft habe. Und ich weiß nicht, kann die jetzt hier, könnte ich die wahrscheinlich auch Alarm, abspielen? Achso, ja.
Ich habe gelesen, Alarm für Cobra 11. Das war es dann doch nicht.
Nee. Alarm.
Alle Staffeln.
Alarm für die Erde. Nee, ich höre ja gerne Hörspiele. Und
das können wir auch irgendwie auf IT ummünzen. Alarm für Cobra 11.
Alarm durch, Cobra 11.
Auf jeden Fall, irgendjemand ist gerade einen Herzinfarkt, weil er sich mit Cobra auseinandersetzen muss.
Oh, Alarm für Cobra 11. Nee, Alarm für die Erde, Mark Brandt ist ein Hörspiel.
Ja.
Okay.
Ja, Cloudplayer, also kann ich nur empfehlen. Ich weiß nicht, was.
Ein Problem mit Cobra, wir müssen die Python jetzt holen. Sind die mit Python?
Aua.
Oh. I choose you, Python.
Ja, also man kann schön. man kann die irgendwie im Web hören oder halt auf seinen ganzen Devices und jederzeit überall, wenn man Internet hat.
So schön. Das
ist total toll.
So praktisch.
Ja, also wenn ihr auch schon mehrfach Musik irgendwie in diesem Amazon MP3-Laden gekauft habt, kann man die jetzt auch überall weiterhören.
Ja. Das ist total praktisch.
Wollte ich nur mal erwähnt haben.
Genau, was man auch noch erwähnen kann, wo wir jetzt gerade bei Amazon und Musik waren,
ja.
Ubuntu 12.10 ist draußen.
Ist schon draußen.
Ja, Quantal Quetzal.
Das hat man nicht vorher gesagt.
Nee,
wir haben irgendwas vorher
gesagt. Wir haben Jodeling Yeti.
Jodeling Yeti, der kommt erst noch.
Ja, ich weiß, der kommt in 4 Jahren.
Aber der nächste heißt irgendwas, der hat auch so einen
komischen Namen. Raring Ringtail.
Ja.
Super, fuck. Einfach shit. Nicht cool.
Naja.
Ihr müsst, also.
Ach so, echt, ist draußen. Und es ist total, irgendwie habe ich gelesen, ist total lahm.
Ach so, ja,
Unity
ist slow.
Slow.
Und no more Unity 2D, das heißt, du hast noch nicht mal die Möglichkeit, irgendwie 2D zu machen, weil dann geht nicht.
Wer braucht das?
Genau, wer braucht schon 2D, wenn du so schön shiny irgendwie rumfliegende Fenster haben kannst auf deinem, weiß ich auch nicht.
Da, wo's also nicht unbedingt upgraden.
Oder nicht am besten, weil die 12.4 war ja LTS, ja. Deswegen nicht upgraden, wenn ihr es überhaupt. Einfach nie wieder, bis in 4 Jahren, wo es dann irgendwie Jodeling Yeti gibt.
Erst wieder beim Jodeling
Yeti. Was ich hier abgefahren finde, es gibt eine Seite für die Ubuntu möglichen Developer-Namen.
Echt? Und ja, Jodeling Yeti ist dabei?
Es gibt, Ubuntu Names habe ich bei, das war, genau, Developer Code Names. Und danach hast du auf unten, hast du die ganzen Verben, die ganzen Adjektive und Subjektive und dann kannst du die Sachen zusammenbauen. Und hier gibt es tatsächlich Jodeling. Und als Tier Yeti. Das heißt, Jodeling Yeti ist nicht so weit weg.
Ja, siehst du? Ja.
Jodeling Yeti.
Ja.
Wir haben es vorausgesagt. Und es wird kommen.
Jodeling Yeti.
Besser kommt als der andere Scheiß. Besser als hier
Yellow
Jammering Yak. Also irgendwas mit Yak kann man nicht mehr auch vorstellen. Weil Yak sind halt so.
Yakiti Yak.
Yakiti Yak. Ja.
Hm?
Oder ja.
Oder ja.
Also Jodeling Yeti ist das Einzige, was eigentlich Sinn macht.
Alles andere wäre reine Spekulation.
Genau. Spekulatius. Apropos, es wird bald Weihnachten. Habt ihr schon?
Ja, ja, es gibt schon im Supermarkt.
Die gibt es auch schon seit einem Monat oder zwei.
Ja,
oder?
Ja, schon lange. Schon irgendwie seit September gibt es schon Spekulatius und Kalender kann man kaufen und so. Ich weiß auch nicht.
Ich habe schon Lebkuchen gegessen.
Und war's gut?
Ja.
Man konnte
es. Im weitesten Sinne. Ja.
Lesefu.
Lesefu.
Flydi.
Ja. Bork. Genau, ich habe hier ein kleines Tutorial, habe ich vor einer Weile mal gefunden, ewig auf meiner Liste gehabt und jetzt mal wieder rausgekramt. Everyone should know a little Org. Und ja, ist ein nettes kleines Tutorial, was einmal ein bisschen erklärt, was Org denn eigentlich ist und mal ein bisschen zeigt, was man so mit dieser Sprache anfangen kann. Am Beispiel von, ich möchte jetzt mal ein bisschen Dinge aus meinen Webserver-Logs rausparsen. Ja, kann man sich angucken. Org kann man immer mal brauchen, wenn man irgendwie Shell skriptet. Und ich konnte bis vor einer Weile eigentlich nur so Print Dollar irgendwas, wenn ich irgendwelche Teile aus einem String raus haben wollte. Geht aber auch cooler.
Was ich dafür eigentlich immer benutzt habe, ist nur Cut, weil ich das mir merken konnte. Und dann sagst du dem den Delimiter und dann welches fehlt halt.
Nee, ich habe dann immer irgendwie Org Print Dollar 1 oder so oder Dollar 2, 3, 4, cool, was man halt haben will, gemacht, aber.
Aber es kann auch filtern zum Beispiel, was eine relativ gute Sache ist.
Ja,
aber,
ich mein,
ja gut, ja. Dadurch, dass man ja bei Unix eh alles irgendwie 1000 Möglichkeiten hat, könnte man da auch ein Grep und ein Set und ein.
Klar, kann man ja alles kombinieren.
Aber Org zu wissen ist eine gute
Sache. Und das Schöne ist, Org ist ja eine Turing-vollständige Programmiersprache und damit kann man dann
Ja, gut, es auch. Gibt nicht so viele Programmiersprachen, die nicht Turing-vollständig sind, ja. Zumal sie Programmiersprachen sind.
Ja, es ist eine Programmiersprache.
Es ist eine Programmiersprache.
Und ist auf jeden Fall cool, das mal zu wissen und ist eigentlich ganz nett geschrieben, dieser Artikel. Jo. Mhm. Du bist dran.
Ich bin dran. Und zwar mein YouTube-Video, also nicht zu lesen, sondern mehr zu sehen, ist Broken Promises of HTML5 von der HTML5 DevCon in San Francisco. Und zwar geht es hier darum, HTML5 war ja ein super Buzzword und alle mussten es unbedingt haben, weil es der coole neue Scheiß ist. Er spricht ein bisschen darüber, wo es überall so ein bisschen seine Promises gebrochen hat, weil ganz viele Sachen halt noch nicht so cool funktionieren, wie sie vorhergesagt wurden oder was eigentlich damit angedacht war. Zum Beispiel diese ganzen Sachen. Er spricht in einem Teil darüber, was alles schon geht auf dem Smartphone, also welche Sachen angesprochen werden könnten, aber welche Sachen halt auch einfach überhaupt noch gar nicht gehen. Er zeigt ein paar coole Sachen, was es alles so in HTML5 gerade gibt. Und er zeigt, wo der Weg hingehen könnte von dem aktuellen Stand. Also es ist jetzt gerade so, die Leute haben jetzt aufgehört, einfach nur HTML5 zu sagen, sondern sind ein bisschen ernüchtert, weil es halt immer noch nicht alles kann und noch nicht zum Beispiel noch nicht Flash abgelöst hat. Wie gesagt, also wie ich es ja gesagt habe, beziehungsweise ich habe ihn da tatsächlich gequotet, ein Flash-Developer lacht dich aus über die Sachen, die du alle noch nicht in HTML5 machen kannst. Mhm. Und der Talk ist 53 Minuten lang. Sehr ein cooler Typ auch, also ist von Mozilla, Chris Hallmann, ich kenne ihn zwar nicht, aber er hat einen guten Vortrag gemacht auf jeden Fall. Ja, also kann ich auf jeden Fall empfehlen anzuschauen. Es hat auch erst unter 1000 Views, das heißt, wenn ihr es jetzt noch anschaut, dann könnt ihr euch irgendwie glücklich schätzen, dass ihr es vor allen anderen gesehen habt.
Das ist cool.
Coole Sache auf jeden Fall, einfach mal antun oder...
Einfach mal ein bisschen konstruktive Kritik entgegennehmen, das ist doch auch ganz
nett. Genau. Also er sagt auch wirklich schon viele Sachen, die wirklich cool sind und die jetzt auch schon gehen. Zum Beispiel hat er auch an einem Punkt über diesen Editor geredet, beziehungsweise das eine, was der eine, dieses eine Game-Editor-Dings, was der eine vorgestellt hat, hat er auch drüber geredet. Und halt über die Konstrukte, die da angewendet werden. Also sehr cool auf jeden Fall und er ist auch nicht langweilig zum Zuhören, was ganz wichtige Sache ist bei so Sachen.
Ja, ich habe tatsächlich schon mal live von dem Vortrag gesehen, als der bei diesem, hier in Stuttgart gab es vor einer Weile mal so ein, ich weiß gar nicht mehr, von irgendeinem Magazin, so eine Vortragsreihe, wo zum Beispiel Paul Irish von Google da war, von Mozilla dieser Christian Heilmann und noch irgendwie ein paar andere. Also der hat einen interessanten Vortragsstil und ist ganz cool. Ja,
genau. Und die... Ja. Die Slides hier hatten sie noch lustig. Mhm. Und er zeigt halt auch ganz viel an seinen Slides, was eine coole Sache ist. Also die ganzen Slides sind alle HTML5 und er zeigt halt die ganzen coolen Sachen, die er da irgendwie mit reingebaut hat und Demos. Und
das ist auf jeden Fall cool.
Alles sehr cool.
Genau, ich habe hier noch irgendwie einen Artikel von 2006, der ist aber immer noch relativ aktuell und der nennt sich Sleep Deficit the Performance Killer. Das TLDR davon ist einfach, ihr müsst schlafen, sonst werdet ihr dumm.
Okay.
Ja, cool. ist einfach so. Du bist
Und das hast du in den letzten Tagen gemerkt, weil du zu wenig geschlafen hast?
Ja.
Und bist du denn dumm geworden?
Ja.
Bist du immer noch dumm?
Nee.
Ach, Glück gehabt. Also, das heißt, wenn ihr dann wieder schlaft, werdet ihr nicht mehr dumm sein.
Ist es bis zu einem gewissen Limit, wenn man das zu. Ich glaube, es gibt definitiv Leute, die haben zu lange zu wenig geschlafen und die tragen da, bleiben die Schäden
davon. Kann man auch zu viel schlafen und dann dumm werden?
Nee, man kann sterben davon. Es gibt ja immer wieder diese Kids in Japan, die irgendwie durchspielen und dann einfach umkippen.
Ja.
Aber nur wegen Diablo 3 hat es sich auch dann wirklich gelohnt, weil das Spiel so scheiße war.
Ja, wie gesagt, schlaft genug, dann wird alles gut.
Gute Nacht. Also falls ihr uns jetzt eh im Bett hört zum Einschlafen, weil wir sind ja heute ein bisschen dröge.
Wie dröge?
Wer ist hier dröge? Keiner
ist dröge. Was auch immer das bedeutet.
Vielleicht ist es ja was Gutes, man weiß es nicht so genau.
Ich kann ja alles sagen, wir wissen es ja nicht.
Ja, Felix.
Felix, genau. Meiner ist, ich habe einen Blogpost rausgesucht, Converting a Simple Website to Python Flask. Das ist quasi einfach eine Einführung in Flask. Relativ cool, die beschreibt so ein bisschen auch das Templating, dieses Ich habe auch nicht gewusst, was dieses Templating-Zeugs eigentlich für eine fucking Magic ist. Das ist nämlich Template Inheritance, also die benutzt irgendwie Jinja 2 und das heißt, du kannst irgendwie Abhängigkeiten, also du kannst Templates inheriten lassen voneinander und das ist schon irgendwie eine abgefahrene Sache, was ich dadurch irgendwie gesehen habe. Sehr cool.
Sehr, sehr gut. Genau, ich habe da noch was zum Felix seinem Lesefu danach passt. 10 Things You Didn't Know Ruby Could Do. Ist ein Vortrag von der RubyConf.
Ihr bettelt euch auch immer über Python und Ruby.
Oder? Nein, ich finde Ruby ja auch cool. Ja. Solange die Leute mit anständig arbeiten können.
Ist ein Vortrag von James Edward Gray II. Und das hat unglaublich viele Slides. Ich glaube, das sind über 300 Slides. Ist von der RailsConf 2012 und kann man mal durchgucken. Das sind lustige
Codebeispiele. Wie lang war dann diese?
Ich habe ihn nicht gesehen.
Wahrscheinlich hat er einfach sein ganzes Wissen in diese Folien gepackt und nur die ersten 10 geschafft.
All das Wissen. Ja, aber da kann man auf jeden Fall viele Sachen, die auch mir total neu waren, lernen über Ruby und ist ganz cool.
Genau. Und wenn ihr das Ganze lieber über Python hören wollt?
Genau. Nein, das ist falsch.
Was?
Ihr wollt grundsätzlich beides hören.
Auf jeden Fall, weil ihr wollt ja eine informierte Meinung bilden.
Genau.
Eine informierte Meinung.
Ja.
Ja, eine Info.
Oder?
Weiß ich nicht.
Nein. Egal. Nee, ihr wollt euch informieren und euch daraus eine Meinung bilden. So rum habe ich es gemeint.
Genau.
Egal. Macht das Richtige.
Things you didn't know about Python oder Things you might already know about computers. A presentation by Armin Ronacher. Der irgendwie cooles Zeugs auch gemacht hat. Ich glaube, der ist auch der Typ, der macht irgendwie Python-Libraries, aber die wichtigste Library war, glaube ich, sogar. Ich glaube, der ist, glaube ich, der Typ hinter Flask.
Hm.
Und der beschreibt so ein bisschen, was Python so war und was es ist und wie sich es weiterentwickelt hat und warum es eigentlich cool ist und von welchen Leuten es benutzt wird und super. Lustige Dings. Es sind auch nur, irgendwie 100 Folien oder so. Wo man sich ganz, ganz schnell durchklickt.
Genau, nicht 300, sondern nur 100. Also ist schon mal klar, Python kann man irgendwie kürzer.
Achso, und seine vorletzte Folie ist diese hier.
Ja, das musst du schon erklären.
Ja. Screwhacker News. Egal, was sie sagen, Screwhacker News.
Auf jeden Fall. Let's build SQL on top of MongoDB.
ja, sehr lustig. Coole Sache, beschreibt lustige Sachen und ist coole Folien.
Ich muss mal eine Selbsthilfegruppe aufmachen.
Ja, komm, mach.
Backups.
Ja, ich bin dabei. Komm, erzähl deine Probleme.
Ich habe da schon mal mit einem Freund eine Selbsthilfegruppe gegründet. Wir haben schon Namen, wir haben nur noch keine Treffpunkte und keine Treffen.
Ja, dann machen wir die auch einfach jetzt.
Ja.
Genau,
also, genau, wir gründen jetzt
die erste Sitzung.
Wollt ihr den Namen wissen?
Ja.
AC/DC, die Anonymous Coder/Developers Community.
Aha.
Ja. Wir haben uns nur einmal getroffen und dann dabei Bier getrunken, das war's dann. Aber
ich würde sagen, das ist gut genug, das machen wir jetzt. Wir machen die anonyme Backup-Nutzer.
Backups sind einfach scheiße.
Wie nennen wir sie? ABAP. Ich weiß noch nicht, was es ist.
Oh nein. Felix, das kannst du nicht machen. Wenn du da irgendwo dann hast du plötzlich nur noch SAP Consultants in deiner Bahn.
Du wirst einfach.
Ja, das hört sich irgendwie an. Der Witz.
Auf jeden Fall.
Sitzt eine Horde komische SAP Consultants in der Bar. Oh, nee, das macht keinen Sinn.
Ja. Du wirst auf jeden Fall ABAP gemahnt, ey. Ich sag's dir.
Oh nein.
Jedenfalls, ja. Okay, erzähl deine Probleme. Fang an, Ingo.
Ja, nee.
Sprechen Sie doch.
Naja, also meistens, wir wissen ja schon, Backups, man weiß nur, ob sie tun, wenn man sie braucht, ne?
Ja.
Lass mich raten, sie taten nicht.
Tun nie. Nee, aber was ich eigentlich brauche, ist irgendwie eine Backup-Lösung, die auch Leute verstehen, die nichts damit zu tun haben.
Tja, kannst vergessen.
Also quasi so, ich meine, Time Machine auf Apple funktioniert ja nicht.
Komm,
aber so ähnlich.
Wir verstehen dein Problem.
Ja?
Ja. Wir haben das gleiche Problem.
Alle. Ja, also ich hab mal dieses komische, sowas, dieses in Windows 7 eingebaute Backup-Dings. Nächstes Mal, ich weiß nicht, wie es wirklich heißt, was sowas ähnliches sein soll wie Time Machine bei meinen Eltern eingerichtet. Ich weiß bis heute nicht, ob es funktioniert. Ich drück die Daumen, dass ich es nie verwenden muss. Aber im Zweifelsfall hat man immer irgendwie noch eine Platte, wo man Daten runterkratzen kann, egal.
Also Genau,
das ja, na gut, wenn die mit dem Headcrash irgendwo liegt, dann kannst du auch nichts mehr runterkratzen.
Also das Wichtigste ist, dass du deinen Eltern irgendwie sagst, wenn du diese Bilder noch weiter haben willst, dann sag mir ab und zu mal Bescheid und dann helfe ich dir auch, die auf eine andere Festplatte zu machen.
Ja. Lade sie
in die Cloud.
Ich habe ja dieses Windows-Backup-Gedöns bei meinen Eltern eingerichtet und alles, was meine Eltern machen müssen, ist alle paar Wochen mal die externe USB-Platte anzustecken und dann macht das Ding halt Backups.
Ja, genau.
Das ist so Sinn und Zweck der Sache. Also Also auf dem wichtigen Rechner läuft auch noch ein RAID 1. Da kann man zumindest mal sagen, okay, Headcrash ist nicht so ganz schlimm.
Wenn es dann jemand merkt und die zweite Festplatte austauscht.
RAID ist kein Backup.
Ich weiß. Darum machen sie ja auch zusätzlich Backups. Aber ich meine ja nur, Hardwareversagen ist dann nicht so furchtbar schlimm.
Aber kennt ihr irgendwelche Lösungen, die man so seinen Eltern oder auch anderen Leuten anbringen kann? Also kann ja auch ruhig was kosten. Das ist jetzt
also ich glaube am ehesten so, wie heißen diese Backblaze oder, ich habe es selber nicht im Einsatz, aber ein paar Freunde von mir nehmen, wie heißt denn dieses mit der Java-Lösung? So dieses Cloud-Backup-Dings, na?
Ich kenne nur Arcaia. Ja.
Nee.
Das ist auch so Java-Zeugs komisches.
Ich google mal kurz. Ihr könnt ja zu lange
warten. Aber das Wichtigste ist ja, dass die Fotos von der Familie noch da sind. Und dann muss man sie einfach erziehen.
Also ich meine, wenn ich selber bauen würde, ja, auch ein RAID, dann noch LVM drüber, LVM-Schnaps.
Genau, LVM-Schnaps.
LVM-Schnaps.
Auf jeden Fall LVM-Schnaps.
Ja. Oh, Snapshots und dann noch per R-Sync irgendwo anders hingebackert. Das Dumme ist bloß, erstens müsstest du das auch irgendwie alles per Hand überprüfen oder dir ein paar Skripte schreiben, die dir dann sagen, ob es noch tut oder ob es nicht tut. Und das kannst du halt nicht deinen Eltern geben. So irgendwie.
Oh Gott. Ja. Ich habe eine riesengroße Liste, so eine Tabelle in der Wikipedia mit einem Vergleich von Online-Backup-Diensten gefunden. Da kannst du mal vielleicht reingucken. Ich weiß nicht, ob das, was ich suche, da drin ist. Wahrscheinlich schon. Also gibt es auch so Jungle Disk und Dropbox. Kennen wir ja eh. Crashplan war das, was ich gemeint habe.
Ja, Paces mal.
Das scheint zumindest darauf ausgelegt zu sein, dass das normale Leute benutzen können.
Das ist halt so
verlinke das hier mal.
Ich meine, wir haben ja schon ganz oft über Backups geredet und auch schon zigtausend Tools, die meisten ja eh nur alle R-Sync irgendwie benutzen, vorgestellt. Aber das ist halt nichts, was man irgendwie mal jemandem geben kann, der irgendwie keine Ahnung davon hat.
Ja, also was ich gesehen habe, beziehungsweise mal ausprobiert habe, war Dupli, was so Duplicity benutzt, aber irgendwie mit grafischem Zeugs. Und das sah ganz gut aus. Das war so ein anderes.
Dupli benutze ich auch.
Da kannst du Profile quasi.
Genau, anlegen. Dupli ist das, was aber von Heise mal ins Leben gerufen wurde. Und das ist so ein Frontend, also so ein Rapper um Duplicity außenrum, mit dem du noch Profile und Scheiß anlegen kannst.
Aber Deja Dupe, genau, so hieß das. Deja Dupe hieß das Dingsy von, was da bunt war. So GTK plus Frontend. Und dann sagst du so, was möchtest du machen? Backuppen oder zurückspielen? Und dann drückst du Backuppen und dann sagt er, bitte geben Sie jetzt die Festplatte, machen Sie jetzt die Festplatte in Ihren Computer.
Ja, oder kann auch Amazon S3.
Ja, es kann ganz viel. Also es kann halt alles, was Duplicity hat. Und du musst es halt einmal konfigurieren am Anfang, was glaube ich ein bisschen anstrengend
ist. Auf was von dem Rechner soll denn das laufen? Weil für Mac OS X gibt es da Arc. Das ist eine Software, die kaufst du und dann kannst du auf deinen eigenen S3-Account backuppen.
Aber S3 ist ziemlich teuer, ne?
Geht. Also du kannst ja auch diesen Archiv-Storage-Dings nehmen, aber dann musst du halt wieder fürs Runterlesen zahlen.
Naja, es wären schon eher Terabytes, die man da mal sichern müsste.
Ja, oder du musst dir halt überlegen, was du wirklich haben willst. Das ist ja immer die Sache.
Ja.
Also eigentlich willst du ja nicht alles haben.
Aber ich will mich ja damit eigentlich nicht beschäftigen. Ich will nur jemandem sagen... Yeah.
Zum Schluss, wenn es explodiert, musst du vorbeigehen.
Ja, gut, aber wenn du sowas wie Crashplan nimmst, also diese ganzen Online-Backup-Services, da zahlst du nicht für die Datenmenge, sondern du zahlst pro Rechner, den du backupst, oder pro Festplatte, die du backupst. Ich verlinke das mal alles hier so. Ich habe es jetzt selber nicht im Einsatz. Ich glaube, Marc hat da mal ein paar Sachen durchprobiert, weil der probiert ja alles in der Hinsicht natürlich.
Mail-Programme,
Mail-Anbieter,
Backups,
alle.
Also ich mache es im Zweifelsfall so: Ich habe meinen File-Server, da ist Zeug drauf, dann wird da noch eine Festplatte angeschlossen, die ab und zu mal per Snapshot, wo da wichtige Sachen drauf gesynkt werden.
Und früher hatte ich sogar noch, sollte ich auch irgendwann mal wieder machen, hatte ich da noch eine Offsite-Platte, die alle paar Monate bei meinen Eltern ausgetauscht wird. Die lege ich dann irgendwo in den Schrank und dann komme ich nach ein paar Monaten wieder und bringe eine andere Platte und nehme die wieder mit heim. Dann, dass ich zumindest mal ein paar Monate altes Backup habe. Sollte mal meine Wohnung abbrennen oder ja, so. Ja. Aber so richtiges Offsite-Backup wäre eigentlich schon gar nicht schlecht. Ich glaube, ich gucke mir mal demnächst irgendwann Crashplan an und schau mal, wie das ist.
Oder ja, ich überlege auch, irgendwie ein zweites NAS hinzustellen, irgendwo anders, und da halt die Sachen hin zu backuppen, die halt wichtig sind irgendwie. Dass du deine eigenen Daten, also gerade Fotos und also so Sachen, die man halt nicht wiederbringen kann, ja, deine in Anführungsstrichen MP3-Sammlung oder sowas, die kann man ja wieder mal wieder runterladen. Mhm. Oder die sammelt sich auch in Jahren nochmal wieder an, ja. Aber Fotos, die weg sind, sind halt weg.
Ja.
Ja, gerade so Fotos, persönliche Daten, vielleicht noch irgendwie, wenn man jetzt wie wir auch mal Rechnungen schreibt und die dann irgendwann dem Finanzamt aushändigen muss.
Ja, die habe ich mittlerweile echt gut doppelt und dreifach gesichert.
Jo.
Das ist schon, die gehen ins Git rein und das Git wird an mehreren Sachen ausgecheckt. Das ist ganz gut.
Im Chat wird hier noch so eine Lösung von Acronis verlinkt. Habe ich jetzt nicht so die Erfahrung. Allerdings kenne ich dieses Acronis True Image, was ich früher mal in einer Firma mal deployed habe. Das ist eigentlich ganz cool, so wenn man so Windows-Rechner backupen will.
Ist relativ teuer, oder?
Geht. Ja, weiß nicht. Also wir können es ja mal verlinken, dann können die Leute selber entscheiden, was wir denn.
Also ich meine, 600 oder 700 Euro klingt viel, aber es gibt
das noch
viel,
das ist halt auch so eine Unternehmenslösung.
Es gibt noch viel, viel, viel teurere. Also ich habe mal ein bisschen rumgesurft, du kannst da auch lockere 10.000 Euro ausgeben für so Backup-Gedöns. Und ich meine, im Endeffekt machen die, dieses Acronis wird garantiert auch nichts anderes machen, als im Hintergrund irgendwie R-Sync oder blockweise irgendwas hin und her kopieren.
Ja, die benutzen halt irgendwelche Diff-Mechanismen und dann speichern sie das irgendwo ins Internet. So.
So könnte man sich das vorstellen.
Ja, oder auf einer anderen Platte halt.
Ja, also gerade so Fotos, jetzt da ich irgendwie auch mal regelmäßig meine Kamera so mitnehme, wenn ich unterwegs bin, wäre das vielleicht gar keine schlechte Idee, da mal Offsite-Backup von zu machen. Okay. Ja, muss ich mal drüber nachdenken. Und so.
Ja, also Backups, das ist irgendwie so ein leidiges Thema. Es kommt immer wieder und so richtig, ich habe einfach nichts, wo man sich wohlfühlt irgendwie mit.
Ja.
Also außer für den eigenen Scheiß, klar, da kriegt man es irgendwie hin. Man muss sich bloß zwingen, es zu tun und auch zu überprüfen, ob's wirklich funktioniert. Aber sowas mal anderen Leuten empfehlen kann, sagen kann, hier, nimm das mal, funktioniert. Und du siehst auch irgendwie auf einen Blick, hey, Lampe ist grün oder Button ist grün, ja, irgendwie letztes Backup hat funktioniert, Button ist rot, nee, irgendwas läuft schief, ich sollte mal jemanden fragen, der sich damit auskennt oder so. Das wäre irgendwie, das würde schon fast reichen.
Ja, eigentlich.
Tja.
Aber wir sind auf jeden Fall auf deiner Seite. Ja, mit dir.
Wir sind mit dir und wir leiden mit dir vor allem.
Wir leiden mit dir. Backup ist ein ganz übles Ding.
Das ist eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, das sollte eigentlich nicht so schwer sein, oder?
Tja, eigentlich TM.
Eigentlich TM, ja.
Naja, und schlimm ist ja auch, dass diese eingebauten Varianten ja auch nicht tun. Also ich meine, wenn man sich mal anguckt, was die Apple-Jünger da über dieses Time Machine her runten, weil es mal wieder doch irgendwelche Dateien gefressen hat und nicht wieder kommt oder das ist irgendwie. Ist
nicht cool einfach.
Es funktioniert ja genauso wenig.
Ja gut, das Ding bei Time Machine ist halt, du hast zumindest noch auf Filesystem-Ebene da Zugriff drauf. Zur Not kannst du die Dateien noch manuell rausfrickeln, wenn du magst, weil das sind eigentlich auch nur Ordner, in denen Hardlinks angelegt werden.
Okay. Naja, wird auch R-Sync-Technologie im Hintergrund sein wahrscheinlich.
Ja, ist mit Sicherheit irgendwie sowas wie R-Sync.
Ja. Ja. Bloß halt was Eigenes. Oder CP, ein bisschen aufgebohrtes CP.
Das kann auch sein.
Was ja dann quasi auch nichts anderes macht. Also CP minus
RF.
Minus genau Magic macht irgendwie das Richtige.
RF irgendwas.
Genau. CP
RF.
Minus Magic.
Ja.
CP minus Magic.
Und das macht dann auch Hardlinks und Shit. Also ist dann quasi ein R-Sync für arme Leute, die keinen R-Sync haben.
Ja, dann würde ich mal die erste Sitzung der ADAP.
Der ABAP.
ABAP.
Genau.
Ja, anonyme Backup. Archiving people.
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 And archiving
people.
People. Genau, falls ihr den lustigen Spruch habt, was man für dieses Akronym benutzen kann, schreibt uns doch mal eine Mail oder
Twitter. Oder auch nicht. Ja. Das
ist auch wer uns angetwittert hat, ist der Lydon Flux. Der hat nämlich gesagt, es gibt da so eine Linux-Distribution, die irgendwie ihr Paketsystem auf Git aufbaut. Heißt Webconverger.
Webconverger.
Converger.
Und was?
Burger.
Was, Burger. Ja.
Ja, also Linux-Distribution, die im Hintergrund auf Git aufbaut.
Und was benutzen die im Vordergrund?
Was weiß ich denn? Penguin.
Ja, die haben da wahrscheinlich ihren eigenen Paketmanager.
Ja,
ist ja nicht unbedingt was Neues. Gibt's ja, wenn man zum Beispiel das Paketmanagementsystem, was hier eigentlich auch auf dem Mac momentan am verbreitetsten ist, ist ja Homebrew. Und das setzt eigentlich von Anfang an auf Git und managt damit seine kompletten Recipes, die man da so runterladen kann.
Mhm.
Ja.
Und also genau, was gibt's noch? Python Pip, kannst du sogar GitHub-Zeugs quasi als Paketquellen nehmen und solche Sachen. Also die Sache ist ja auch eigentlich, ist ein Git ein Dateisystem. Und deswegen macht es ja auch Sinn. Also es ist ein Dateisystem, was halt auch revisionieren kann. Und deswegen macht es ja auch Sinn, Pakete mit verwalten zu wollen. Würde ich jetzt so behaupten.
Und die Leute haben sich mal gedacht, ja, dann bauen wir gleich unsere ganze Linux-Distribution da drüber. Mhm. Also ich meine, wird halt so ein Rolling-Release-Konzept wie Arch Linux und Gentoo wahrscheinlich sein, dass man sich das irgendwie da rauszieht die ganze Zeit. Also
genau,
genau habe ich es mir jetzt auch nicht angeguckt, aber...
Also das Interessante ist halt auch, dass man mit Git muss man ja nicht immer den kompletten Baum ziehen, sondern man kann ja sagen, bloß die letzte Revision und dann geht es auch ein bisschen schneller. Und wenn man das weiß, dann kann man halt auch solche Sachen fahren. Dann sagt man, okay, ich möchte jetzt einfach das letzte, egal was sich da irgendwie dazwischen verändert hat.
Mhm.
Ja, aber ich meine, warum nicht?
How do I roll back?
How do I roll?
No upgrades on live versions.
That's how I roll that's back.
That's how I roll back, auf jeden Fall.
Ja.
Sehr gut.
Aber Git ist für sowas auf jeden Fall cool.
Ja, Git ist für alles cool. Außer für große Dateien.
Da brauchst du Bonus-Git.
Also genau. Ich meine, meine Filme oder Musiksammlung würde ich jetzt nicht damit archivieren, weil das irgendwie...
Performt halt nicht so richtig.
Es performt nicht.
Aber
obwohl es eigentlich performen sollte. Weil sich ja die Datei nicht so oft ändert.
Ja.
Eigentlich.
Aber da macht es keinen Sinn, aber für alles andere ist Git einfach cool.
Ja.
Mehr Git.
Mehr Git.
Felix.
Genau. Ein lustiges Video, Benefits of Being a CISSP. lustiges YouTube-Video, einfach anschauen. Certified Certified Information Security Professional. Irgendwo fehlt noch ein S, glaube ich.
Professional. Gut. Und dann noch ein Video. Three APIs for
beating. Three APIs for beating captures. Captures sind ja diese lustigen Computer, bist wirklich ein Mensch-Dings. Und es gab einen Artikel von Programmable Web, der einfach mal drei Capture-Dienste vorstellt und auch die Preise dazu zeigt. Und interessant auf jeden Fall. Und die Sachen sind dann auch wirklich einfach zu benutzen. Das heißt, du hast irgendwie eine API und kannst sie direkt ansprechen und denen das Bild geben und dann passiert das Richtige. Vielleicht. Und für irgendwie, also der erste hier, der erste Death by Capture kostet $1.35 für 1000 gelöste Captures, was eine relativ gute Sache ist. Antigate kostet irgendwie $7 für 1000, aber das ist halt alles nicht so der Preis, wenn man überlegt, dass man da unendlich viele Spam-Monster erschaffen kann.
Mehr Spam-Monster.
Mehr Spam-Monster. Oder auch nicht.
Hm?
Ganz wichtig. Komm, Flydie. Pick doch mal wieder ein bisschen Amazon.
ja, ich muss jetzt meine
das war schon letzte Woche
nicht. Ja, genau, meine Affiliate-ID ein bisschen weiter streuen. Ich bin ja bekanntermaßen
Amazon-Einkäufer.
Kaffee-Fetisch.
Bekanntermaßen artet es bei mir ja schon ein bisschen ins Esoterische aus, was meine Kaffeezubereitung angeht. Und ich habe jetzt beschlossen, ich will jetzt Kaffee nur noch mit gefiltertem Wasser machen, weil das weichere Wasser tatsächlich besser schmeckt. Ich bilde mir ein, dass es besser schmeckt.
Ach, Faxen.
Faxen.
Ja, und dazu habe ich mir so einen Wasserfilter gekauft, wo man halt so sein Hahnwasser durchlässt und dann schmeckt es nachher besser.
Sein Hahnwasser. Und dann schmeckt es danach besser.
Leidi, echt. Hahnenwasser, nicht
Hahnwasser. Hahnenwasser?
Ja,
was machst du denn mit deinen Hähnen?
Aus dem Wasserhahn.
Was zum Teufel ist mit
euch? Hahnenwasser. Also das Wasser, aus, was ihr aus der Leitung, aus, ja, der, aus dem Wasserhahn.
Leitungswasser.
Genau.
Nicht aus dem Hahn.
Und nein, kein destilliertes Wasser, da wird einfach nur Kalk rausgefiltert, größtenteils.
Aber das sind doch die Mineralien, die sind doch gut für dein irgendwie oder so.
Ja, sind sie, aber sie schmecken nicht.
Okay, ja, das stimmt.
Nee, also Kalk ist schon gut für deine Knochen und Shit. Aber
du hast gedacht, du probierst es nicht aus und nimmst gleich ein Halbjahrespaket, ja.
Ja, das ist, im Endeffekt zahlst du quasi für die Kanne, die da dabei ist, nichts, sondern nur für die Filter, weil das kostet ungefähr genauso viel wie 6 Filter. Ja, so ein Filter kostet ungefähr 5 € das Stück, wenn man diese unsere Packung kauft, und dann ist es kommt es aufs Gleiche raus. Und dazu noch ein weiterer Pick, wenn man das Ganze dann stilvoll servieren will oder einfach zu faul ist, dauernd irgendwie sich ein Glas Wasser zu holen, wie ich das bin, dann kann
gleich
man hier
eine Wasserleitung.
Kann man eine Karaffe nehmen, da kann man einen Liter reinfüllen, das sieht schön aus, ich stelle mir das auf den Schreibtisch und dann habe ich einfach den Tag über mal zumindest bis zur ersten Kaffeepause genug Wasser zum Trinken, weil ich sonst zu wenig trinke. Weil ich sonst zu faul bin, dauernd aufzustehen und mir ein Glas Wasser zu holen.
Und Leute, das ist ganz wichtig, hört zu, ihr müsst trinken.
Genau, trinken ist nämlich gut, also vor allem Wasser.
Trinken ist wichtig.
Es ist egal, ob das Wasser ist oder ob das irgendwas anderes ist.
Ja, wenn du den ganzen Tag Wodka trinkst, dann ist es halt nicht so gut.
Aber die ist die ganze Zeit halt warm.
Hauptsache genug Wasser.
Ja, dann ist halt, ich glaube, die Flüssigkeit, die ist im Wodka drin ist, die reißt dann auch nicht mehr raus.
Und du brauchst eine gute Leber und sowieso einige andere Sachen, wenn du das die ganze Zeit machen willst. Weil da muss ja irgendjemand muss das Zeug wieder rausholen, das Blöde, was vom Rest trennen und so.
Ja, genau. Also wie gesagt, ich bilde mir ein, dass das Wasser besser schmeckt. Und andere Leute, die es probiert haben, bilden sich das auch ein. Und ich bilde mir auch ein...
Self-fulfilling prophecy.
Wahrscheinlich schon. Ich bilde mir auch ein, dass der Kaffee damit besser schmeckt. Ja, wie gesagt, es artet ein bisschen ins Esoterische aus, aber ich mache das ja gern, um Leute zu belustigen.
Also ich habe übrigens keinen Unterschied gemerkt, ob ich gefiltertes Wasser nehme oder ungefiltertes mit Brita-Filter für meinen Kaffee. Also es ist...
Ja gut, bei den Bohnen, die du einsetzt, ist es auch egal.
Was? Gott, du bist zum fucking Hipster, echt. Komm genauso kacken.
Ich könnte gucken, ich habe meine Bohnen letztens auch bei Amazon bestellt. Waren irgendwie... Ich kaufe halt mal kiloweise die Bohnen.
Ja, ich kaufe die halbkiloweise oder viertelkiloweise, aber nur, wenn ein Röstdatum draufsteht, was nicht länger als ein paar Tage her ist.
Ich kauf nur Bio-Fairtrade-Bohnen.
Ja, das ist ja Standard.
Ah.
Egal.
Aber habe ich bei Amazon gekauft.
Random Cooking war mir gerade.
Also, du glaubst gar nicht, wie viele Kaffeebohnen es bei Amazon gibt.
Doch, da gibt es jede Menge.
Das ist schon krass. Random Cooking, wo wir gerade schon beim Kaffee waren, oder beim Trinken, kommen wir jetzt zum Essen. Der Bastinator hat irgendwie aus der Random Cooking-Idee gleich mal irgendwie ein Programm gemacht. Felix wollte gleich mal.
Genau, ich wollte schon Bug Report schreiben, nämlich wir müssen mal eine Referenz sehen, damit wir quasi entscheiden können, ob es das Richtige macht.
Genau, das soll einfach mal eine Live-Instanz davon schalten, dass wir mal drauf gucken können.
Genau.
Weil wir wollen jetzt nicht noch irgendwie CouchDB und sonstige Dinge installieren.
Also ich muss ja sagen, ich finde die, Readme schon ganz schön awesome, was er dazu geschrieben hat. Nämlich, warte, wo war das?
Wenn es nicht funktioniert, liegt es daran, dass ihr CouchDB braucht.
Tja, ich würde sagen, das ist der einzige Fehler, der passieren kann.
Auf jeden Fall.
Alles andere
ist nicht funktioniert, bug-free. Einfach mal CouchDB installieren. Das ist auch so, wenn du Windows-Fehler hast, einfach mal CouchDB installieren.
Das wär's doch so eine Software, die installierst du einfach auf deinen Rechner, dann tut's wieder. Tut alles.
Dann tut's wieder.
Genau, alles, was nicht vorher getan hat,
tut alles, was davor kaputt war, funktioniert dann wieder. Nennt sich, glaube ich, neu installieren.
Windows auch nicht viel besser als vorher.
Glaub ja. Ich.
Auf jeden Fall eine coole Idee. Müssen wir mal ausprobieren. Kannst ja mal ein paar Rezepte schicken, die dir da irgendwie rauskamen.
Ja.
Und genau. Dann prüfen wir das mal, kochen das nach. Oder wenn ihr damit programmieren wollt, es liegt auf GitHub, also einfach forken und härter mitmachen.
Fork you.
Genau. Wo wir gerade bei Essen und Rezepten waren. Ich war ja letztens in England. Und da war ich unter anderem auch in Brighton und wie es sich für einen Kaffee-Hipster gehört, war ich da auch in einem Kaffee-Hipster-Shop.
Und da hat mich was angelacht, was ich dann gleich mitgenommen habe und meiner Freundin geschenkt habe. Und zwar ein Espresso-Pilz-Aufzucht-Set. Und was das Ding ist, oh Gott, das ist eine.
What?
Ja, das ist
wie
eine.
Praktisch.
Das ist ein Karton. Da ist eine Füllung mit recyceltem Espresso-Pulver drin, der als Nährboden dient und Pilzsporen. Und was man macht, ist, man nimmt dieses Ding raus, legt es in Nacht in Wasser, packt es da wieder rein und sprüht es einmal am Tag an und dann wachsen da Austernpilze raus.
Wie praktisch. Warum?
Weil es geht. Weil es lecker Wasser. Ist. Also wir haben die vorgestern, haben wir die zum ersten Mal geerntet. Also man kann das dann lässt man es irgendwie 10 Tage stehen, dann kann man nochmal ziehen. Bis zu 3 Mal steht auf der Verpackung. Ich hoffe mal, das geht so oft. Ja, und jedenfalls kann man dann seinen eigenen Pilzen beim Wachsen zugucken. Das ist erstmal sehr spannend, weil die wachsen sehr schnell. Also so, keine Ahnung, 2-3 Zentimeter am Tag. Also wir haben stellenweise, haben sie irgendwie morgens angeguckt und dann waren wir tagsüber weg, sind abends wiedergekommen. Und dann sind die Dinger halt wirklich so 1-2 Zentimeter gewachsen innerhalb von ein paar Stunden. Das ist schon cool, das mal mit anzugucken. Ja, und zudem sind die ganz lecker. Also wir haben die geerntet, haben die da rausgerupft.
Und habt ihr sie geraucht?
Nee, wir haben die gebraten und einen Salat dazu gemacht und das war sehr lecker. Mhm. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, kann man sich aus Amazon UK importieren, wenn man das mag, ist jetzt nicht ganz billig, kostet 16,50 £. Aber ist auf jeden Fall ein nettes Gimmick und ist ein super Geschenk, finde ich. Also für Leute, die so es auf die Reihe kriegen, einmal am Tag so ein paar Pilze zu besprühen.
Ich habe letztens Kresse gemacht. Das ja. ist genauso cool.
IT-Kresse.
Da siehst du auch richtig, wie das alles wächst.
Ja, aber so. Kresse hat ja jeder, Kresse ist ja langweilig. Pilze hat nicht jeder. Und vor allem ja, Pilze, die in Kaffee wachsen.
Die ja, wachsen aber das in Kaffee. Kann ich auch alleine machen irgendwie.
Wie?
Bei mir wachsen auch sonst die Pilze irgendwo.
Also wenn die, aber ich glaube, das kann man nicht essen.
Also wenn dir mal.
Nee, Schimmelpilze.
Ja.
Ja, genau. Mhm.
Nein. Nicht cool.
Nicht cool. Nee, aber Kresse, also wer nicht irgendwie 16 Pfund ausgeben will, kann auch mal.
Genau.
Nicht Kresse.
Oder
es gibt genau denselben Kick. Freust dich auch, boah, guck mal da und wächst. Und 3 Tage später ist es fertig und du kannst es abernten.
Ja, also da dauert es ungefähr 2 Wochen, bis man die abernten kann, bis die dann mal. Also die brauchen 3-4 Tage, bis sie anfangen zu sprießen und dann fangen sie auch echt schnell an zu wachsen. Ist cool.
Wie toll.
Ja. Hm? Aber mit speziellem Licht besprühen oder so musst du jetzt.
Mit speziellem Licht besprühen.
Mit Licht besprühen? Nee, man besprüht die mit Wasser. Ganz einfaches.
Ja.
Hahnenwasser.
Hahnenwasser.
Geh weg.
Ja.
Pfui, pfui, pfui. Du willst noch ein Gem picken.
Gem picken, genau. Wir hatten es ja vorhin von Google. Da gibt es ja diese 20%-Zeiten und sowas ähnliches gibt es bei mir in der Firma auch. Und da habe ich letztens ein Command-Line-Tool, um so ein bisschen Überblick über unsere EC2-Instanzen, die laufen, zu bekommen, geschrieben. Und was?
Mit Lichtbesprühung und mit Wasser beleuchten.
Ja, das ist die einzige richtige Aussage.
Ja.
Was anderes macht überhaupt keinen Sinn.
Urzeitkrebse. Ja, Urzeitkrebse.
Ungefähr genau. So.
Jedenfalls habe ich da auch was gebraucht, wo ich Zeit parsen will. Und ich wollte sowas sagen, wie zeigt mir doch mal die ganzen Server an, die ungefähr seit 5 Monaten laufen, aber vor irgendwas. Und da gibt's von einem der GitHub-Leute, also von einem der GitHub-Gründer tatsächlich, gibt's da ein Gem, das nennt sich Chronic. Das kann man einfach installieren und dann kann man damit Zeitangaben parsen. Und der gibt einem dann ein Ruby-Time-Objekt zurück, was man mit anderen vergleichen kann und das ist toll. Das ist genau das, was ich gebraucht habe. Da kann man so sagen, yesterday oder 2 weeks ago oder irgendwelche Datumsangaben in unterschiedlichen Formaten und der blickt das dann gleich und macht das Richtige draus. Das ist
schön.
Cool.
Gut, also, Sachen, die das Richtige machen, sind eh toll.
Auf jeden Fall.
Gewinn ja. Auf jeden Fall.
So, dann sage ich noch, dass ich am Wochenende auf der UbuCon bin in Berlin. Also wenn ihr auch in der Gegend seid, irgendwas mit Ubuntu, muss auch nicht mit Ubuntu sein, aber ja, da geht es halt vor allem um Ubuntu und Linux und Gedöns. Ist zum ersten Mal in Berlin, von Freitag bis Sonntag, in der HWTK, Friedrichstraße irgendwo. Ja, einfach vorbeikommen, Spaß haben oder so. Oder Meet and Greet machen hier, keine Ahnung. Nee, also wer sich treffen will oder wer in der Gegend ist, einfach mal vorbeikommen. Es ist nicht groß, es sind irgendwie 4 Vorträge, Vortragstracks. Ja, aber ich gehe da eher hin, um Leute zu treffen und Spaß zu haben.
Ach, schön.
Ja, endlich mal wieder in Berlin. Schon so lange nicht mehr da.
Ich auch nicht.
Ja.
Wir laufen uns ja vielleicht über den Weg.
Genau.
Schauen wir
mal. Wir fahren dummerweise irgendwie, nee, lustigerweise irgendwie unabgesprochen alle nach Berlin.
Ja, außer Felix, der bleibt da.
Ich bleib hier.
Ja,
also nicht kommen. Da, sondern hier.
Hier. Hier, da.
Ja, nee.
Gut. Ja, das war's. Oder habt ihr noch irgendwas?
Nö.
Dann,
Was?
Nichts.
Du lachst schon wieder.
Ich habe mir die Titelvorschläge angeguckt. Die sind lustig. Alle miteinander.
Alle lustig.
Four Tracks.
Verabschiedung.
Ja.
Kannst du mir da ein Asus UX3.1 installieren? Ich? Keine Ahnung. Ausprobieren können wir es auf jeden Fall. Da sind genug Leute, die Ahnung von ganz viel Linux haben.
Bestimmt.
Ganz bestimmt.
Also, normalerweise gab es auch immer so ein Hilfe-Hack-Center-Gedöns. Also kann man da. Helpdesk, genau, kann man da auf jeden Fall finden. Ja, genau. Das war's für diese Sendung. Mhm. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf.
Habt Spaß.
Trinkt nicht so viel Wodka und auch kein Hahnenwasser.
Kein Hahnenwasser. Pfui. Ist nämlich eklig.
Genau, bildet euch informierte Meinung.
Ja. Und macht CP-Magic.
Für genau. Magic auf jeden Fall.
Alarm für Korbeil.
Alarm für Korbeil.
Ciao.
Tschüss.
So. Oh Gott.